Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit
Lukas
und Flo.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rollen mit dem Besten. Ohne Torge, aber mit, ihr habt es im Intro gehört, großartig reingeschnitten von mir höchstpersönlich, dem Soundmaster. Deswegen auch direkt sorry für die schlechten Schnitte in dieser Folge, wie in der letzten. Aber nicht schlecht geschnitten ist Lukas. Hi.
Eine ganz tolle Einleitung. Ich bin wirklich sehr gut geschnitten heute. Es ist ein ganz gerader, sauberer Schnitt hier in Hanau. Hi. Flo,
hi.
Wie geht's dir?
Ja, passt gerade, dass du sagst, geschnitten, ne? Ich war heute das erste Mal seit Oktober beim Friseur, weil ich so die Mission hatte, ich lass wuchern, ne? Seit der Hochzeit von Torge und Rabea dachte ich mir so, fuck it. Das jetzt meine Chance, einfach mal wachsen zu lassen, Mütze zu tragen und auch im Büro und überall einfach so richtig verwahrlost rumzulaufen, ne? Und so die ersten Monate ging das noch und hast immer mehr Produkt reingeknallt und irgendwie, ja. Und dann habe ich irgendwann noch diesen Helm gehabt, einfach aus Haarmatte auf meinem Kopf, so, ne?
Das ist die schlimmste Phase.
Richtig unangenehm, so. Und dann merkst du auch nicht mal mehr, wenn der Wind so da durchgeht. Du hast einfach so diesen Helm. Und dann dachte ich mir, wird mal wieder Zeit für den Friseur. So, der Laden, wo ich sonst immer hinging, das ging jetzt nicht, weil das war auf der anderen Straßenseite von meinem alten Büro und das ist mir jetzt einfach zu weit weg. Auch kein Bock auf Öffis und so wegen Corona und dem ganzen Shit, ne? Also hat Torge mir einen tollen Friseur empfohlen, da bin ich dann heute hingegangen. Ne? Und ich mit meinen langen Haaren, die so bis zum, ich will nicht sagen, ging bis zum Kinn, aber vorne irgendwie schon und auf jeden Fall über die Ohren. Und ich hatte auch so einen richtigen Redneck-Fokuhila, der dann so mit meiner Flagge richtig schön geweht hätte, wenn ich auf irgendeinem so einem Ford-Truck da irgendwie, weiß ich nicht, durch Tennessee rumgeballert wäre und ein bisschen wütend gewesen wäre auf Minderheiten oder so. Wie man es, nein, keine Ahnung.
Das klassische Klischee, wie man es kennt. Ich sehe dich da auch sofort.
Genau. Über Klischees und sowas reden wir am Ende der Folge auch nochmal. Und wenn ihr jetzt gerade das erste Mal reingehört habt hier, das war gerade nicht ernst gemeint. Anyway, ich also dahin zu diesem Friseur, so, ja moin, er so, hey, was geht, na, setz dich, bla bla, wie soll's werden? Ich so, ja, Fokuhila hinten ein bisschen weg, ne, hier ein bisschen Form, oben vielleicht so 2 Zentimeter. Er so, alles klar, und rasiert mir über den Kopf.
Ja.
Also ich hab jetzt einen 9mm Haarschnitt an den Seiten. Es war.
Ich finde, also ne, ich bin, wie man sehen würde, wäre es ein Videoformat. Ja, auch schon länger keinem Friseur mehr begegnet. Hatte jetzt aber auch immer wieder das Problem, dass so Kommunikation mit Friseuren und FriseurInnen relativ schwierig ist bei mir. Ich sag, machen Sie viel weg, es wird wenig weggemacht. Du sagst, machen Sie wenig weg, es wird alles weggemacht. Es ist. Irgendwie müssen wir da an uns arbeiten.
Ja, keine Ahnung.
Kommunikationstraining für Friseurbesuche.
Ja, bei der anderen Friseurin, wo ich jetzt vorher immer war, da bin ich hin und meinte, moin, ich möchte das und das. Und sie so, ja, okay, klar, verstehe ich, fühle ich. Das wird scheiße aussehen, wir machen das mal anders. Und ich so, okay. Und hat sie da so 30, 40 Minuten an mir rumgeschnibbelt so. Und es war halt auch, weißt du kennst doch das, wenn du beim Friseur bist und du, es ist ja immer falsch, ne? Entweder hast du irgendwie Bock auf Smalltalk und die Friseurin ist so, nee, Lukas, halt's Maul, ne?
Genau.
Oder du denkst dir so, Friseurin, halt's Maul und die Friseurin so, hey Lukas, by the way, ich erzähle die Lebensgeschichten meiner neuen Katzen oder so, I don't know. Wobei damit wäre ich noch cool, ne? Und bei der war das so nice. Das war einfach schön, so, das war während der Pandemie, ich bin da rein, wir haben sofort gesagt, wir reden nicht über die Pandemie, wir reden nicht über Corona, das ist alles blöd. Und wir haben einfach nur noch gelästert. So, das war einfach immer irgendwelche Dinge gelästert, so. Ganz viel CDU und so. Und das war schön. Da kann ich jetzt aber leider nicht mehr hin. Aber hindsight war das einer der besten Haarschnitte, die ich je hatte.
Vielleicht doch irgendwann den Weg wieder in Kauf nehmen. Ich weiß, es ist lang und du hast viel Alternative, aber das war jetzt ja schon mal nix.
Nee, da gehe ich auch nicht nochmal hin. Wobei, kurzer Schnitt können die. Wenn ich dabei bleiben will, gehe ich vielleicht wieder hin. Who knows? Aber viel wichtiger ist, ne, du bist Gast. Wie geht es dir?
Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich verbringe meine Tage und Nächte immer noch in den Zwischenlanden bei Elden Ring und mache ansonsten wenig anderes. Unsere D&D-Runde hat wieder angefangen, das war sehr schön. Ich glaube, wenn man so die Story dieser 4-Stunden-Session zusammengefasst hätte, wären es 3 Zeilen gewesen. weil wirklich sau wenig passiert ist. Wir haben uns so mit allem aufgehalten. Es ist so wenig passiert.
Was ist denn passiert, oder?
Klassisches Ding. Warte mal, wie war's denn? Zwei Leute wurden entführt, einen davon sollten wir theoretisch retten, der andere, vielleicht Adliger, könnte einen Krieg auslösen, wenn der entführt wird, alles ein bisschen blöd. Und sind dann im Lagerhaus, haben das untersucht, gab einen kurzen Encounter, das hat alles gut geklappt, alle haben gut gewürfelt und dann haben wir da eben noch einen von diesen beiden entführten Personen gefunden und dann haben wir eigentlich nur noch mit dieser Person geredet, in der Kneipe getrunken. Betrunken andere Familienmitglieder unserer Gruppe gesucht, die scheinbar in der Stadt waren. Weil wir haben einen Arakokra, also einen Vogelmenschen bei uns, mit dem wunderschönen Namen, und den muss ich unbedingt einmal in einem Podcast einbringen, Zaubervogel Hermann. Er ist Zauberer.
Warum?
Es ist so eine großartige Figur. Ich liebe das total. Sehr, sehr von sich selbst überzeugt. Und Zaubervogel Hermann kommt aus einer großen Familie und hat da irgendwie auch viele Geschwister, die dann scheinbar in der Stadt waren, und aber teilweise die Geschwister, die er nicht leiden konnte. Die dann also betrunken gesucht, beziehungsweise wir haben betrunkenen Watch gemacht für ihn, und so sind dann irgendwie die letzten Stunden durcheskaliert. Aber es war einfach wunderschön, wieder mit dieser Gruppe zusammen spielen zu können.
Ah, oh Mann, voll gut. Ich mag dieses Trope mit diesem Großfamilien-Stuff, ne? Als wir Pathfinder gespielt haben, auch eigentlich so plotrelevante, storyrelevante, es gab so viel zu tun, weißt du, da war überall, ich hatte Entdeckung für die Party vorbereitet, für jede SpielerIn hier, eigener Plot-Twist da, eigener Hook da, hier ist eine Entwicklung, da. Dann hieß es irgendwann so, ja, okay, lass mal tätowieren gehen, okay, cool. Ich hatte so einen Tattoo-Laden nicht vorbereitet, also improvisiert, und dachte mir, ey, ein Red Folk, ne? Also, ja, ein Rattenmensch, Red Folk, whatever, Rattenhumanoide, der ist jetzt da. Dann dachte ich mir so, ich mag, wie die beschrieben sind. Hier steht irgendwas mit Großfamilien. Fuck it, ne? Ich gehe da jetzt mal richtig drauf rein, so. Der hieß dann auch irgendwie 2138. So. Und der hatte einen anderen Namen, aber ich habe einfach gesagt, so, ne, in seiner Sprache ist es so diese Nummer. Und der hatte halt diesen kleinen Tattoo-Laden. Das war auch richtig witzig, weil der hatte so einen Umhang, der, wenn man so eine Manschette auf der Brust drückt, dann weht der und macht deine Stimme sehr tief und sorgt immer, dass hinter dir ein großer Schatten ist. Ne? Als sie halt in den Tattoo-Laden reinkamen, hatten die richtig Schiss und waren so, okay, fuck it, lass mal nicht tätowieren gehen. Und dann steht da dieser 40 cm große Red Folk so und meint so, ne, mit seiner und auch immer so zwischendurch in den Dialogen habe ich mir dann auch auf die Brust so gehauen, also ganz, ganz tief gesprochen. Und auf jeden Fall, während er die tätowiert hat, hat halt nebenbei sich um seine 36 Kinder irgendwie gekümmert, die immer wieder aus irgendwelchen Rattenlöchern in diesem Laden kamen.
Klar.
Woher und auch sonst? Es war doch richtig toll. Und dann war halt auch immer wieder so zwischendurch so ein Ding von wegen so, irgendwie, ne, wir produzieren nach, wie wir verlieren. Also das momentan sind wir vierstellig, wir arbeiten dran, mal gucken, was passiert. Und hab danach natürlich auch sofort eingebaut, in jedes Dorf oder in jede Stadt, die irgendwie Relevanz haben wird, ist irgendwie ein Cousin oder so von dem oder eine Cousine oder irgendwas, ja. Jetzt habe ich Cousin gesagt, ne? Cousin, sorry.
Ich find Cousin ist schon durchaus okay. Ich bin auch ein großer Fan vom Balkon mit NG am Ende, von daher. Oh,
Soße. Suppe. Oh nee, und Salat.
Ich habe Flo leider jetzt an sprachliche Ungenauigkeiten verloren. Hast du noch eine?
Nein, ich möchte auch jetzt nicht hier klischeehaft irgendwelche. Wir haben in Sachsen studiert. Wobei da auch witzig, als ich ins Wohnheim eingezogen bin, hat mir der Hausmeister diese Wohnung erklärt. Ich habe halt die ganze Zeit so höflich genickt und meinte, ah ja, voll cool, ah ja, schön, richtig, richtig geil, ne? Und wirklich, ungelogen, ich wusste gar nicht, wovon dieser Mann spricht. Ne? Er hat auf Sachen gezeigt, ich war so, okay, krass, er zeigt mit der Hand auf den Kühlschrank, es geht um diesen Kühlschrank, ich gehe davon aus, er kühlt Essen. Das ist jetzt so meine Theorie. Ich kann aber die verbalen Komponenten, die da aus ihm rauskommen, ne, habe ich nicht die Skills für, kann ich nicht nachvollziehen, da ist kein Laut, den ich kenne, irgendwoher aus der Natur, dass ich den so zuordnen kann. Wie dieser Mann einfach, der hatte einfach so dieses, weiß ich nicht, so richtig krasses Straßen Sächsisch, ne? Später ging das so, aber für mich als Norddeutscher, der, weiß ich nicht, auch nicht so mit Dialekten und so vorher irgendwie in Kontakt getreten ist, war das ein bisschen. Das ist
erstmal eine Experience.
Ja, schon so, ne? Später ging's auch so, ne? Ich hate die auch nicht so. Ich finde Sächsisch eigentlich, ich finde eigentlich fast eigentlich, eigentlich finde ich alle Dialekte cool. Außer so Leute, die halt so Balkon sagen. Das mag ich nicht, das triggert mich. Ja, Lukas, du triggerst mich. Jetzt ist es raus.
Ja, schade. War aber eine schöne Folge bis hierhin. Ich glaube, das reicht dann auch.
Hey, ich habe genug Worte von dir, um als Soundboard.
Wir machen als Soundboard weiter ab diesem Moment.
Ich frage einfach Dinge und man hört nur so, gut, Lukas.
Ja, nein. Aha, erzähl mir bitte mehr.
Übrigens, triggern Elden Ring. Ich hatte heute auch Bock. Ich dachte mir, geil, setzte dich hin. Spiel liegt bei mir auf dem unter dem Fernseher, auf diesem, wie nennt man das, TV-Board. Ja, liegt das da? Aus irgendeinem Grund, ne, Launch Edition günstiger als die andere. Jetzt habe ich da auch noch so eine komische, weiß ich nicht, auf Sticker, keine Ahnung.
Sticker, Poster, da ist so viel Zeug dabei und das ist absolut quatscht, warum das günstiger ist als die Standard Edition. Aber damit geht man einfach.
Damit, das ist halt so, ne? Jetzt habe ich einfach noch mehr Müll zu Hause. Yay.
Ja.
Auf jeden Fall, ne, ich brauche auch was, um das zu spielen. Und ich hatte irgendwie, weiß ich auch nicht, die Impulsentscheidung getroffen am Montag. Das ist auch richtig fies, das zu sagen. Nach, glaube ich, 5 Tagen Suche nochmal. habe ich eine PS5 gekauft. So, und hab da Glück gehabt und hab da eine bekommen. Und war dann auch in so Foren auch richtig schlimm, Alter. Da Leute 1,5 Jahren einfach, die in Drops hinterherlaufen.
Ja.
Und dann bin ich da einfach so irgendwie lucky, ne? So, yay me. Aber Karma, ne? Heute Morgen unten im Briefkasten ein Zettel von der DHL. Sie waren leider nicht da. Es liegt im Kiosk. Und ich so, okay, DHL, wir waren da. Wir waren sowas von da. Es ist wie immer, ihr klingelt nicht mal. Ich also hin zum Kiosk, bla bla, die so, ja nö. Und kriege in dem Augenblick einfach eine E-Mail von DHL mit. Hey, by the way, wir stehen im Stau, wir kommen übermorgen.
Aber ich finde das auch einfach stark. Also gar kein Vorwurf an die einzelnen Mitarbeiter. Aber dass du sagen kannst, wir stehen so sehr im Stau, dass nach dem gescheiterten Zustellversuch sich das Ganze um 2 Tage verschiebt.
Ich werde auch mit dir nicht mal das jetzt stimmen und morgen ist das Teil einfach da. Keiner weiß warum, ist einfach so.
Ich würde es dir gönnen, vielleicht morgen einfach auf Verdacht mal hingehen.
Aber beim Kiosk war was Cooles, ne? Und ich habe das dem Peter von Pegasus versprochen. Ich schnack das nochmal an, weil die Folge, die kommt morgen raus. Morgen ist der 17.3. und am 17.3. startet auch die Conspiracy vom Pegasus Verlag. Und die machen so einen gratis Rollenspieltag. Also wenn ihr Bock habt auf neue Systeme, Sachen testen, whatever. Link und dann unten in den Shownotes. Einmal von deren Discord, einmal von der Website von Pegasus. Da geht cooler Shit. Und ich habe jetzt hier so eine Goodie-Bag. Da sind so Munchkin-Karten auch drin, ne? Und auch so kleine Karten mit so, keine Ahnung, One-Shot-RPGs und auch so 1-2 Charaktere. Du kannst sie auf der Kamera sehen. Hier ist es, schön verpixelt wegen Privatsphäre-Filter.
Ja.
Aber es gibt Rollenspielrunden auf Discord, Brettspiele auf Tabletopia, Livestream auf Twitch und viel, viel mehr. Also gönnt euch das. Das ist cooler Shit. Vor allem ist das umsonst. Und wenn ihr da hingehen solltet und da auch vielleicht irgendwie seid, ne, könnt ihr mal sagen, von wem ihr kommt. Damit die auch wissen, die beiden Assis da oder die 3 Assis jetzt, wo du gerade dabei bist, von Rollen mit den Besten, die haben auch wirklich was gesagt und wir haben jetzt nicht einfach nur so diese Goodiebag abgegriffen. Ne?
Flo hat uns geschickt.
Und das ist irgendwie gruselig.
Ja, aber passt vielleicht auch teilweise zu den Pegasus-Systemen, die gespielt werden. Je nach Setting könnt ihr ja dann eure Erklärung, warum ihr da seid, anpassen.
Flo, du
findet da bestimmt was Gutes. Ja.
Oh Gott, das war auch richtig schlecht, ey.
Ich hatte einen schrecklichen Albtraum, dann habe ich einen Podcast gehört und jetzt bin ich hier. Direkt schon ein One-Shot-Abenteuer.
Achso, ich dachte, du erzählst mir jetzt von deinem Albtraum.
Nee, tatsächlich nicht. Meine Albträume aktuell relativ horrorfrei. Auch wenn ich aktuell natürlich durch die letzte Folge auch wieder sehr, sehr Bock auf Horror, Pen and Paper habe. Aber naja, das wird dann bald hoffentlich wieder was.
Ja, apropos Albträume, ne? Letzte Folge haben wir gesagt, heute geht's um Mental Health bei uns in der Folge. Und es geht um Mental Health, aber nur so ein ganz, ganz kleines bisschen, ja. Und zwar kann ich euch sagen, dass unser Mental Health Beitrag in dieser Folge aus Mental Health Gründen nicht kommt. Und das ist so, ja. Und dazu kann ich auch nur sagen, wenn es euch irgendwie mal so, ne, geistig nicht gut geht, wenn ihr irgendwie so, weiß ich nicht, wenn irgendwas ist, ne, Leute, nehmt euch Zeit für euch, kümmert euch drum, zwingt euch da nicht irgendwelchen Kack, bringt eh nichts, ihr macht es dann. Glaube, also sorry, der Therapeut Flo hat keine Ahnung, was er redet, aber meiner Erfahrung nach helft ihr damit auch keinem. So, und da muss man dann auch einfach mal zurücktröten können, einfach sagen, hey, ich brauche jetzt mal Me-Time. So, brauchen wir alle, haben wir alle verdient. Ja, ich meine, du benutzt ja deine Me-Time, um einfach wütend zu werden, weil du Elden Ring spielst. Und ich bin wütend in meiner Me-Time, weil ich Elden Ring nicht spielen kann, weil die PS5 bei der DHL ist.
Egal wie, es endet in Wut. Aber ich finde, du hast da gerade viel Wichtiges und viel Gutes gesagt. Achtet auf euch, so wie wir gerade beispielhaft hier auf uns geachtet haben. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, Krisentelefon, Nummer gegen Kummer, es gibt super viele Anlaufstellen, alle kostenlos, alle anonym. Lohnt sich, wenn ihr das Gefühl habt, das klappt alleine nicht mehr. Und dementsprechend ist der Mental Health Teil erstmal beendet. Irgendwann kommen wir auf das Thema nochmal zurück, aber halt, wenn es zeitlich und von den Kräften besser passt. Wir haben aber auch, finde ich, ein extrem gutes Alternativthema, weil auch die letzte Woche auf dem Discord viel das Thema war, es werden so viele Systeme angeschafft und irgendwie wird nichts gespielt und man will trotzdem immer mehr. Und ich finde, irgendwie schlagen wir da genau in die richtige Kerbe mit dem, was wir jetzt heute noch vorhaben.
Ja, richtig geil, ne? Einfach, wir geben den Loot Goblins, den halten wir jetzt nochmal so, den Würfel Goblins, halten wir nochmal so neue Würfel hin und sagen so, hey, die hast du noch nicht. Die sehen genauso aus wie die anderen, aber die schimmern so ein bisschen. 49,99, ja, Kaching.
Wir haben shiny neue Systeme für euch.
Fuck, wir sind wie Games Workshop.
Na, dann wär's teurer und wesentlich limitierter. Aber wir würden es noch mehr hypen. Ich finde, wir sind jetzt auf einem Hype-Level, der noch nicht Games Workshop ist.
Meinst du?
Ja, wir könnten jetzt sagen irgendwie, das ist die beste Podcast-Folge aller Zeiten und was wir jetzt machen, hat es noch nie gegeben. Das wäre Games Workshop-Hype. Was wir sagen,
oder
das
Apple.
Ist richtig cool. Oder Apple, ja.
Ja.
Aber Apple ist visuell nochmal irgendwie ansprechender anders. Ich glaube, wir können es nur auf die Rollen mit dem besten Art tun, aber das ist, glaube ich, auch genau die richtige.
Ich sehe gerade, du kannst ja so richtig krass mit diesem Stift rumflippen, ne?
Ja, aber das ist nur von nach hinten, das kann jeder.
Ach so, das war eben gerade, hattest du so eine coole Handbewegung. Aber was hast du da für ein nices T-Shirt an?
Es ist ein wunderschönes T-Shirt von der Haunting Season Collection. Das ist eine Limited Collection von der Nerdy Turdy Gang. Um hier auch nochmal Promo zu machen, eine wunderschöne, mittlerweile an ein Toy-Imperium mit Clothing Line. Das einem guten Freund von mir gehört, mit dem ich zusammen ja auch den Podcast-Sendung mit den gelben Leuten moderieren darf.
Hört euch den an. Es ist halt echt witzig. Ich finde das echt nett und das ist so positiv. Und ich finde ja auch, dass dein Podcast-Partner, das ist ja so schön in eurer Kombination, dass du bist da immer so positiv und du bist ja auch immer so nett und bla, ne? Und der kann ja so gut rumkotzen, aber der kann ja so richtig, weil es inspiriert mich ja auch, ne? Ich habe so tolle Beleidigungen von dem gelernt und so tolle Ausdrücke und ich habe angefangen, durch die gelben Leute mich über Dinge zu echauffieren, die mich vorher nicht gestört haben. Und irgendwie hat das mein Leben bereichert.
Das ist ganz schlechte Werbung. Es werden euch Sachen stören, die euch vorher nicht gestört haben.
Nein, es ist wirklich gut. Es macht richtig, richtig Spaß. Und keine Ahnung, es hält einem auch nochmal so. Ich meine, die meisten von uns sind ja wahrscheinlich mit den Simpsons aufgewachsen. Aber man hat das dann so schon irgendwie aktiv ja geschaut, aber vielleicht auch eher da so peripher wahrgenommen, was eigentlich so dahinter ist. Weil wir waren, keine Ahnung, kleinen Kinder, whatever. Du bist stoned. Mhm. Ne? Und dann ist das halt so, Homer Stick und hingefallen. So, ne? I don't know. So, Bart macht mal wieder semi-kriminelle Scheiße und irgendwie ist es in der nächsten Folge wieder hart vergessen. Und warum sterben man da und Leute kommen wieder? Und der arme Maulwurfsmann, ne? Das tut mir auch richtig leid. Auch wie oft der irgendwie überfahren wird und so. Das ist richtig uncool. Aber da ist ja meistens, oft halt, ne, wie letzte Folge auch schon gesagt, so, überraschend viel Tiefe drin, ne?
Ja. Sonst würde sich das Thema auch gar nicht so gut machen, weil sonst würdest du ja nur da sitzen. War schon witzig. Ja, war richtig witzig. Ja gut, dann sehen wir uns für die nächste Folge wieder. Aber da ist echt viel Tiefe drin. Und was ich muss das jetzt hier erzählen, weil einfach der Podcast ja auch gerade in Pause ist. Was ich richtig krass finde, haben wir echt Leute gehabt, die gesagt haben, ich habe vorher Simpsons gar nicht geschaut und schaue es jetzt nach und entdecke das jetzt erst für mich, was ich cool fand. Und ich hatte auf unserem Instagram-Account eine Nachricht von einer Hörerin, die gesagt hat, sie hat darüber wieder Kontakt zu ihrem Bruder aufgenommen, weil die beiden das so als verbindendes Kindheitsding hatten. Und das macht mir immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass wir quatschen über die gelben Leute, sowas irgendwie so mit angestoßen hat. Das finde ich total krass. Deshalb
muss ich
das jetzt hier mal erzählen.
Das finde ich richtig schön. Weißt du, was nicht so schön ist? Ich glaube, wenn man out of context sagt, wir quatschen über die gelben Leute, ist das ziemlich scheiße für Leute, die nicht wissen, worüber wir hier reden. Also nochmal,
Simpsons sind die gelben Leute.
Es geht um die Simpsons, ja. Es geht um die Simpsons. Das ist wichtig.
Podcast heißt die Sendung mit den gelben Leuten, weil es die Simpsons sind. Da sind alle gelb.
Sind nicht alle gelb, oder?
Nee, nicht alle.
Weiß du hast ich
praktisch
nicht.
Caucasian wird ersetzt durch Gelb und
ja.
Alles andere hast du dann in verschiedenen Facetten noch mit drin.
Und ist da nicht dieser blaue Affe? War das da bei meinen Simpsons? War dieser eine Affe, dieser blaue mit den großen Zähnen?
Ich bin sehr anyway. Kann sein, egal. Aber jetzt geht es schon viel zu lange um eben diesen anderen Podcast, weil wir sind ja hier für Pen and Paper.
Pen and Paper Rollenspiel.
Ja, ein bisschen würfeln und so.
Bisschen würfeln. Willst du erzählen, was wir machen? Komm, ich bin aufgeregt. Du erzählst das jetzt.
Richtig gut, also, ja, schön. Wir machen was ganz Tolles. Wir haben beide drei spannende Systeme im Gepäck, die der andere noch nicht kennt. Und haben uns so ein bisschen vorbereitet und werden die pitchen. Das heißt nicht, dass wir die zwangsläufig schon selbst gespielt haben, aber das heißt, dass wir massiv Bock auf die haben. Und das Ziel ist so ein bisschen, dem anderen und euch Bock auf dieses System zu machen. Und ich glaube, das wird einfach extrem gut.
Richtig gut, ja. Weil ich jetzt nichts gemacht habe und du angefangen hast mit diesem Thema, darfst du auch zuerst pitchen und dann nehme ich dein Momentum mit.
Alles klar. Okay, mit was fange ich an? Ich fange an mit einem System, was ich sogar wirklich hier liegen habe. Da bin ich schon den Schritt gegangen und habe das Regelbuch gekauft.
Und du hast mir damals, ich weiß noch, als du mir erzählt hast, dass du das gekauft hast. Das war ja auch irgendwie so mit so, ey, ich habe ja was gefunden.
Ja.
Naja, aber ich will jetzt auch kein Geld ausgeben. Aber eigentlich finde ich das ganz geil. Nee, aber ich will jetzt kein Geld ausgeben. Und dann hast du mir diesen Screenshot geschickt von deinem Warenkorb mit 5, 6 anderen Sachen mit Scheiße, ist schon wieder passiert.
Wieso? Ja, ich wollte nichts kaufen und dann habe ich ganz viel Delta Green Bücher gekauft und eben auch dieses System, nämlich Kids on Brooms. Das ist von Renegade Games und von Jonathan Gilmore, Doug Lewandowski und Spencer Stark geschrieben. Es ist ein Pen-and-Paper-System, was sich um Zauberei und Zauberschulen dreht. Also es ist praktisch das perfekte System, um Harry Potter zu spielen, ohne Harry Potter draufzuschreiben. Oder jede andere Welt, die du dir zusammen mit deiner Runde überlegen kannst. Es ist nämlich ein super freies, kollaboratives Spiel. Du hast immer so mehr oder minder so einen Fragebogen, den du abgehen kannst als Gruppe. Wie ist unsere Schule aufgebaut? Welche Unterrichtsfächer gibt es? Welche Lehrer und LehrerInnen gibt es? Tatsächlich bis zu dem Punkt hin, wie funktioniert eure Magie, hast du da einen super schönen, schnellen Weg, deine Welt und deine Figuren zu erschaffen. Die Regeln ansonsten sind extrem einfach. Du hast 6 Würfel, die sich auf 6 Stats runterbrechen. Das heißt, wenn du extrem gut in einem Skill bist, hast du ein D20. Wenn du extrem schlecht bist, hast du ein D4. Und eben die ganzen tollen Rollenspielwürfel dazwischen. Und auf die würfelst du halt, auf einen Skill-Check, den dir dein Game Master dann vorgibt. Jetzt was weiß ich, auf eine 10 und so. Und du hast dann eben in diesem Skill deinen Wert von D4 bis D20, muss diesen Wert erreichen. Es gibt die Möglichkeit, dass dein Würfel explodiert, was das Ganze nochmal irgendwie ein bisschen cool und spannend macht, weil dann hast du selbst die Chance, wenn der Skillcheck bei einer 10 ist und du hast aber nur ein D4 auf Grit zum Beispiel, wenn der zweimal explodiert und du dann noch eine 2 würfelst, kannst du es trotzdem schaffen. Und dann ist das ein extrem cooler, narrativer Moment. Ihr habt, ähnlich wie es Playbooks gibt in Powered by the Apocalypse-Spielen, gibt es hier ein paar Tropes im Hintergrund. Die braucht ihr aber nicht zwangsläufig, weil die Charaktererstellung ehrlich gesagt super easy ist. Und was ich sehr, sehr schön finde, es ist extrem divers und sensibel, was so Themen betrifft wie Power Structures, Diskriminierung und so. Und hat extrem viel Augenmerk auch im Regelwerk auf Safety-Tools und wie man zusammen einfach eine gute Erfahrung hat als Spieler und Spielerin. Und das finde ich extrem sympathisch. Ich habe richtig Bock auf das System und finde das ein wirklich schönes, kleines Regelbuch. Und du brauchst nicht mehr dafür, weil da ist alles drin, was du brauchst. Das war auch nicht so teuer. $24.
Boah, das klingt doch nice. Ich meine, diesen ganzen Magic-Shit, das ist halt auch irgendwie, naja, das ist cool und irgendwie, ich glaube, ich persönlich mag das, weil das nochmal irgendwie von dem ganzen Harry Potter Franchise so abgekapselt ist, ne? Mhm. Weil so sehr man ja irgendwie ein Franchise lieben kann und so, grenzt man sich ja selber damit ein. Weil du bist da halt einfach in dieser definierten Welt, ne? Und das hatten wir damals auch, genau, im Gespräch mit Hannah Möllmann. Manchmal ist das auch schwer, wenn du, ich weiß es nicht, jetzt, keine Ahnung, in Star Wars oder so spielst und du weißt ja schon, okay, klar, du bist jetzt irgendwie eine Heldin und bist da unterwegs und machst so Stuff, ne? Aber du bist halt nicht. Du bist halt nicht Leia, ne? Du bist halt nicht Luke und du bist halt nicht Chewbacca und du bist halt nicht dieser eine komische Staubsaugroboter aus dem Todesstern, ne? Sondern klar, du machst coolen Shit, aber du machst halt nicht den nicen Shit wie die in den Filmen. Wobei ich glaube, Star Wars geht da noch ein bisschen weiter auf, weil du halt ganz viele tausend Jahre vom Ding her hast und du hast diese ganzen Galaxien. Aber Harry Potter natürlich kleiner. Deswegen cool, so cool man Hogwarts ja auch finden kann, ist es, glaube ich, nice, das einfach nochmal selber zu machen, ne? Oder das Ganze nochmal anders zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Gets of Room the Schule machen würde, ja, ich glaube, das ist auch eine Sache bei Harry Potter, die ich schon mal gefragt habe. Ja, okay, pass auf, kurzes Rollenspiel. Ja, Lukas, du bist jetzt voll der krasse magische Mensch. Du bist eh voll der magische Mensch, aber du kannst es wirklich zaubern, ne? Und du hast jetzt, ich weiß es nicht, Lukas Junior, 11, ne? Oder, ja, 11, keine Ahnung. Und du schickst jetzt Lukas Junior in diese Zauberschule in Hanau. So, keine Ahnung, ne? Und dann?
Ja.
Dann hörst du so nach 3 Monaten, hey, da ist so ein Troll rumgelaufen und da sind so Kinder versteinert. By the way, da ist so eine riesengroße Schlange, die Leute frisst im Keller. Höchstwahrscheinlich kommt der dunkle Lord, der lasert da halt auch so rum und da sind so komische Todesgeister, die saugen dir die Seele raus, ja. Und du hörst das so und denkst dir so, ja geil, ich bezahle jetzt nochmal ein Jahr in der gleichen Schule, ich mache gleich einen 5-Jahres-Plan, ich finde das super. Ich habe ein richtig gutes, sicheres Gefühl dabei, meinem Kind da reinzupacken. Der ist 11, der kann damit umgehen. Ne? Lukas Junior ist nämlich ein kleiner, tougher Kerl, so, den stört das auch nicht, wenn er mal so ein bisschen geseelennuckelt wird von irgendeinem Untoten. Gar kein Problem.
Die Mitschülerin verschwindet.
Klar kommt der in Feuerkelch, hier komm, das mache ich ja easy, gar kein Ding.
Wenn die Glück hat, endet sie wenigstens als Geist, kann ihre restliche Existenz rumspuken. Aber das gehört zu den Ambivalenzen des Harry-Potter-Universums. Hogwarts ist der sicherste Ort der Welt. Alle anderen Geschichten, die sich um Hogwarts drehen, beweisen das Gegenteil.
Ja, ich meine, pass auf. Bestes Beispiel, Quidditch. Football, vom Ding her, auf Besen. In der Luft, mit hohen Geschwindigkeiten, ja. Sicherheit ist wichtig, ne? Was brauchen die Kinder? Fucking Lederhelme und so Ellenbogenschoner. Keiner hat einen Fallschirm oder irgendwie ein Band. Da ist nicht mal ein Netz auf dem Boden aufgespannt. Ja? Würden die ein Kissen, würden die so ein 10-Euro-Kissen von Ikea in die Mitte von dem Quidditch-Feld legen, wäre das 1000% sicherer als vorher. Machen sie aber nicht. So, ja? Machen sie aber nicht. Juckt sie nicht. Und Hogwarts hat das Geld.
Es stimmt, Hogwarts hat das Geld. Hogwarts hat auch extrem viel Macht. Es gibt ein ganz tolles, ich weiß nicht mehr, wie das Format heißt. Es gibt ein Format, wo Brandon Lee Mulligan und Matthew Mercer sich übers Spielleiten unterhalten. Ist auch auf YouTube und so. Und die unterhalten sich auch unter anderem über die Harry-Potter-Welt und wie man auch bereit ist, ich sag mal so, Dinge, die unlogisch sind, zu akzeptieren. Wo dann irgendwann der Punkt aufkommt, Hogwarts müsste eigentlich wie die Illuminati funktionieren, weil alle Regeln richten sich nach dem in dieser magischen Welt, wie es auch in der Schule ist. Zeitgleich ändern sie aber nichts. Also es sind grausame Herrscher aus dem Hintergrund. Und ich sag mal, das sind einfach Dinge, mit denen man dann rollen muss. Und das sind alles Dinge, die man bei Kids on Rooms umgehen kann, indem man sich gar nicht erst versucht, diese Welt aufzubauen, sondern sich eine eigene, coolere Welt aufbaut, die dann vielleicht auch ein bisschen stereotypenärmer ist. Und das ist vielleicht ja auch ganz nett.
Ja, aber wenn wir eine Schule jetzt machen, Kids of Boobs, bin ich schon dafür, dass zu spät kommen generell bestraft wird mit einem Spaziergang in dem Todeswald. So, das
auf jeden Fall.
Ne? Und am besten, dann kriegst du noch einen Halbriesen mit dabei, der eh nichts mehr mit mir machen kann. Und dein Erzfeind, der kommt dann auch noch mit. Und so ein feiger Hund. Und hey, du sagst den Kindern nichts vor von den 10.000 Riesenspinnen, die sie gleich fressen werden. Gar kein Ding. Aber was du denen sagst ist, wenn du mir widersprichst, schmeiße ich dich raus. Richtig schön.
Es sind ganz tolle schulische Systeme. Ich sehe gerade eine Kids on Brooms Runde, die doch in Hogwarts spielt, aber wo nur wirklich Kinder vielleicht auch extra aus Deutschland, weil Deutschland ja wie nichts anderes für die DIN-Norm steht, da reinkommen und so mit so einem normalen Denken in diese Welt gehen und einfach nur schockiert sind über alles. Wo sind die Brandschutzbestimmungen? Wo sind Regeln? Wo ist der Notfallplan? Wobei ich sagen muss, es gibt ein schönes Actual Play, wenn ihr sagt, ihr wollt euch da ein bisschen was zu angucken, von Dimension 20, Misfits and Magic, ist englischsprachig, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt mir nicht die Mühe gemacht.
Ach, Dimension 20 ist super.
Ja, das ist großartig und wird geleitet von Bria Iyengar, die macht das auch genial und die haben als Hausregel den Common Sense Die eingeführt, dass du immer, wenn du was machst, was einfach auf Logik basiert und nicht auf dieser weirden, magischen Welt, hast du ein D6 dazugekriegt. Und das fand ich auch irgendwie sehr, sehr eine schöne Art, damit umzugehen.
Ja, das mag ich. Ich meine, ich habe auch mal, es gab mal so ein, da hat jemand einen Harry Potter versucht nachzuschreiben und das hieß, glaube ich, auch The Wizard with Common Sense oder so. Ja? Und es ging halt auch nur irgendwie 60 Seiten. So, der ist halt in diese Schule gegangen, hat sich da dreimal umgeguckt und war so, Leute, fuck it, ey, ich gehe zu den Dudleys, den Dursleys zurück. Ne? Klar sind die irgendwie kacke, aber Da frisst mich keiner. Außer vielleicht Dudley. Bei dem weiß man ja nicht genau, was das vorhat. Aber anyway, okay, Kids from Brooms, das klingt nice. Ich mag das. Ich mag, dass man auch so selber bauen kann. Ich glaube, wir gehen auch nicht zu tief in die einzelnen Systeme rein. Nee. Ne? Aber kommt in die Shownotes. Wir ballern die jetzt voll. Torge ist nicht da. Da können wir nicht sagen, nee, du darfst nicht immer unsere Shownotes voll ballern. Mach ich aber. Mache ich. Ich habe auch letzte Woche irgendwelchen SCP-YouTube-Scheiß da reingepackt. Ich weiß nicht, ob jemand gesehen hat.
Das war eine lange Liste.
Ja, ich habe mich gefreut. So, die wird länger. Schaffen wir. Okay, dann pitchen wir, dann darf ich jetzt zurück, okay? Dann genau. Schaue ich mal, was ich vorbereitet habe. Was ist am fremdesten davon? Okay. Magst du Sci-Fi?
Ja.
Cool. Alles klar. Magst du ein offenes, kannst du dir ein offenes Cypher-System, wo alles nicht so vorgesetzt ist, gut vorstellen. Das ist sehr sandboxy. Also du hast jetzt nicht, ne, diese fertige Welt von Star Wars oder die fertige Welt von Warhammer oder Star Trek, ne, wo du weißt, oh, das sind die und die machen das und wir sind mit denen im Krieg und hier und bla. Sondern ein System, wo du reingehst und du und die SpielerInnen, ihr wisst vorher noch gar nicht, was passiert. Wenn wir da hingehen, wen treffen wir da?
Ja, sehe ich auf jeden Fall, finde ich prinzipiell interessant.
Okay, was hältst du von, keine Ahnung, der Möglichkeit, eigene Raumschiffe zu haben oder riesengroße Kampfmechs oder, weiß ich nicht, U-Boote? Einfach.
Du hattest mich bei Raumschiffen.
Ich hatte dich bei Raumschiffen, ja. Und jetzt stell dir auch noch vor, dass du eigene künstliche Intelligenzen erstellen kannst, auch spielen kannst und die halt in dein Equipment reinpacken kannst. Oder du sagst dir, ey, menschlich sein ist mir viel zu lame. Klar, du kannst vielleicht auch ein Alien machen. Oder du sagst einfach, warum denn nicht irgendwas Transhumanes? Und du baust dich selber richtig schön um. Oder ballerst dir eine digitale Identität in den Kopf. Es wird ein bisschen cyberpunky. Hast vielleicht aber auch mehr Bock auf Fantasy. Dann gehst du eher in die Richtung. Steampunk kannst du auch mitnehmen. Fuck it. Das System, über das ich rede, heißt Stars Without Number. Okay. Und es ist nice. Erstmal, ne, jetzt direkt. Okay. Eine Sache, die man sofort sagen muss, ist, das kostet nichts. Das kostet nichts.
Das ist sehr gut.
Das kostet das, wirklich nichts.
Ist eine Preisspanne, die ich sehr gut finde. Das ist auch im aktuellen Budget gut drin. Das heißt, wenn jetzt die HörerInnen sagen, ey, das System interessiert mich, ihr müsst nicht mal Geld investieren. Es ist so leicht.
Es ist so leicht, ja. Ihr könnt nicht mal beim IBAN eintippen den Fehler machen. Ihr klickt einfach nur auf Checkout und es ist umsonst. Richtig geil. Übrigens gibt es auch noch Psionik und so ein Shit, ja. Also du hast auch noch Space Magie. Du hast einfach, da ist wirklich alles drin, was du haben kannst und was du nicht, was du haben willst und was du nicht haben willst, kannst du einfach rauswerfen, weil du hast keine feste Lore, du hast kein festgeschriebenes Setting. Du machst dir das mit deinen SpielerInnen so, wie du Bock hast, ne? Und
wie.
Keine Ahnung, vom Ding her kannst du Star Trek genauso machen und nur du sagst, keine Ahnung, wir nehmen die Space-Nazis raus. Gibt es Space-Nazis in Star Trek? Weiß ich nicht. Sagen wir nehmen die Borg raus, weil die sind so unterdrückend und blöd. Und es, ne, bleibt wie vorher, nur die sind weg. Vielleicht gefällt es dir dann besser. Anyway, Stars Without Number in der neuen Edition ist umsonst. Es gibt noch die Deluxe-Version, da ist nochmal ein Haufen mehr drin. Aber man kann da krass reinschnuppern und auch eigentlich schon endlos viel spielen, ohne einen Euro zu bezahlen. Und das ein Großteil des Regelwerkes, das kommt ja auch so entgegen. Und das Spiel sagt direkt so, ich bin eine Sandbox. Und das ist natürlich nicht das Einfachste. Es kann halt auch das Einfachste sein. Ne? Sandbox heißt, also für Leute, die es nicht kennen, das ist eine Sandkiste. Ne? Du kannst in diesem Spielsystem wirklich machen, was du willst. Du hast keinen festen Anfang, du hast kein festes Ende. Du hast keine Regel, die sagen, das geht und das geht so nicht oder in 100 Tagen wird das passieren oder das hier ist eine Fantasy-Welt und das hier ist dieser Kontinent und der funktioniert so, sondern in diesem Buch hast du einen Haufen Tipps dafür, du hast auch Haufen vorgefertigte Planeten, Städte, irgendwelche Kulturen, irgendwelche Alien-Völker, irgendwelches Wildtier-Zeugs, ne? Militär-Shit, Raumschiffe, U-Boote, Roboter, Space-Magie und einfach noch ganz viele Tabellen mit. Such dir hier was aus, wenn da was Cooles bei ist. Wenn nicht, denk dir selber was aus. Aber wir zeigen dir hier einen coolen, kreativen Ansatz, wie du das einbringen kannst. Ne? Und das Regelsystem dahinter ist so einfach, dass du eigentlich alles darstellen kannst. Und es funktioniert. Ne?
Das heißt, die Charakterbögen und so sind dann am Ende auch nicht krass komplex, sondern halt, es ist eine. Du hast praktisch ein großes Toolset, aber brauchst jetzt am Ende nicht irgendwie mega das crunchy System darunter.
Ja, genau. Es ist relativ easy. Und recht schnell. Natürlich, ne, auf der Spielleitungsseite ein bisschen mehr Effort als für die Klar. SpielerInnen. Außer du holst sie halt da krass mit rein, ne? Weil als ich zum Beispiel Stars Before Numbers gespielt habe, hatten wir eine SpielerIn, die war so, keine Ahnung, wie man das in diesem Weltraum-Jargon darstellt, ne? So als Space-Ethnologin oder so. Mhm. Und wenn wir irgendwie Planeten gescannt haben oder entdeckt haben, hat die Spielleitung einfach gefragt, so, okay, Lukas, was ist denn da drauf? Was hast du da gerade gefunden? Das und dann könntest du einfach Dinge droppen und 99% der Zeit, ne, da war irgendwas in diesen Tabellen. Du konntest es einfach klauen, hattest einen fertigen Block dafür, wusstest, wie die auf Dinge reagieren, wie verhalten die sich bei solchen Dingen, bla bla bla. Der eine Spieler sagt auf einmal, ich will in der Lage sein, aus meinen Fingern Feuer schießen zu können. Kein Ding, hier habe ich die Tabelle dafür. So, ne?
Ja.
Und das ist halt Stars Without Number. Du kannst das super Grimdark machen und 40k nachspielen. Du kannst das super Noble Bright machen und spielst Star Trek nach. Ja? Mhm. Und vom Ding her kannst du daraus auch Weltraum Herr der Ringe machen, wenn du das hinkriegst. Ich würde nicht wissen, wie, aber kann man bestimmt.
Also im Worldbuilding sind ja eigentlich nur Grenzen über die eigene Vorstellungskraft gegeben. Eben. Und halt über das, worin sich dann auch die ganze Gruppe wohlfühlt. Aber das klingt schon sehr, sehr nice.
Und es ist umsonst. So, das war mein Pitch für Stars Without Number in der Revised Edition, die umsonst ist. Wie gesagt, Shownotes. Ist, glaube ich, momentan nur auf Englisch. Keine Ahnung, ob es die noch irgendwo auf Deutsch gibt. Aber ja, hat schöne Artworks. Ist, glaube ich, in der Gratis-Version alles in Schwarz-Weiß, aber mein Gott. Ich weiß auch nicht. Ich schau mal ganz kurz nach, was kostet die Deluxe-Edition? Die kostet im PDF 19,99 oder im Hardcover 97. Im Premium.
Ja. Aber deswegen, sagen, die PDF-Variante ist echt, also $20 ist ja auch angenehm günstig.
Oder gar nichts.
Oder gar nichts.
Ne?
Das ist ein Preis, mit dem kann ich nicht kompetitiv werden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe kein kostenloses System stehen.
Auch, dass das Buch direkt mit, glaube ich, 100 Adventure-Seeds für One-Shots und so ankommt oder sie einfach so zusammenknüpfen kannst. Das ist richtig, richtig chillig. Ne? Und die SpielleiterInnen da draußen, die vielleicht auch schon ein bisschen länger leiten, die wissen vielleicht auch, oft braucht man ja für eine Session nichts außer einen Satz, der diese Inspiration dir bringt mit. Ne? Wo du einfach sagst, so, ich will den Heist.
Ja.
Und dann go with it. Anyway, das war mein erster Pitch. Und jetzt fliegt der Sprechball, wie früher im Kindergarten und so, zurück zum Lukas.
Oh, dann nehme ich den Gesprächsball mal auf und bringe als zweites System eigentlich mal was aus dem Regelsystem ein, was ich ja sehr, sehr liebe, nämlich Powered by the Apocalypse. Finde ich prinzipiell ganz gut. Das heißt, wir bewegen uns auf einem für dich bekannten Terrain. Wir haben Playbooks als Charakterstereotypen. Wir haben Moves, die mit diesen Playbooks assoziiert sind. Und wir haben 2D6 und alles andere brauchen wir nicht. Und jetzt ist uns das aber irgendwie, finden wir das ganz cool. Monster of the Week, mega spaßig. Aber man will das ja manchmal vielleicht dann doch auch ein bisschen diffiziler, ein bisschen vielleicht auch einfach mal feinsinniger haben. Und ich habe das Gefühl, dass Urban Shadows von Magpie Games dann genau das sein könnte.
Das sind die Entwickler von Passionis, der das Passionis.
Haben die das? Die haben auch, die machen auch das Avatar.
Ich weiß. Ich finde das, ne, deswegen direkt wieder sagen, das am meisten gefundete RPG auf Kickstarter. Dahinter ist der gleiche Publisher wie Passionis, der das Passionis. Coincidence? I think not. Ich warte ja nur darauf, dass die irgendwann sagen, haha, Edge Badge, wir haben einfach diese x Millionen Euro benutzt und haben deswegen ein 4000-seitiges Passionis-Regelbuch gemacht. Und
in so ganz teuren Kunstleder-Einband und so geprägt, handgearbeitet mit Goldlettern.
Oder pass auf, die machen das so, dass du hast kein Regelbuch mehr, du kriegst einfach so einen QR-Code. Und wenn du den einscannst, hast du so eine Telenovela, die dir erklärt, wie das Spiel funktioniert.
Direkt eine Live-Schalte zu einem Telenovela-Regisseur, der, so rein, der dann auch den Game Master macht.
Anyway, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. In Urban Shadows geht es nicht um Telenovelas, es geht auch nicht um Elemente, sondern wir befinden uns eigentlich meistens in der Gegenwart und in so einem übernatürlichen Kontext. Beispiele wären so Supernatural, True Blood. Das heißt, wir haben eine normale Welt, in der Übersinnliches vor sich geht. Und mit der Besonderheit eben, wir haben Fraktionen, die agieren. Wir haben nicht wie bei Monster of the Week irgendwie so Einzelkämpfer, die Monster jagen, sondern wir haben direkt Fraktionen, die wir einbringen. Und es geht meistens um eine Stadt. Auch die kannst du entweder, ne, es gibt Vorlagen, es gibt eine Berlin-Vorlage, es gibt, glaube ich, was zu London. Du kannst aber auch einfach sagen, wir machen zusammen jetzt Castrop-Rauxel zum Ort mystischer Verwerfung. Und auch da gibt's wieder so wie so ein Leitfaden, wie kannst du zusammen mit deiner Gruppe diese Stadt entwerfen, weil du spielst eine Figur, aber zeitgleich baust du auch deine Fraktion auf. Es gibt so vier grobe, das sind immer die Sterblichen, das sind die, ist die Fraktion der Macht, das sind so Medien, Magier, also Menschen, die aber trotzdem übernatürliche Kräfte haben, die Kreaturen der Nacht wie Vampire und so und die Wilden, also das Feywild mit Feen und Hexen und was man da so einsortieren würde. Und die vier Fraktionen kannst du unterbringen, wenn du die spielen willst, du kannst mit weniger Fraktionen spielen. Und du bildest dir die so ein bisschen. Die haben ein Revier, die haben Verbindungen, die haben bestimmte Figuren. Und baust dir das so richtig auf, du baust deine kleine eigene Welt und hast dann da eben die Möglichkeit, auch darüber Plothooks die aufzubauen. Also du gehst gar nicht so rein mit, ich habe hier diesen großen Plan, was in den nächsten 20 Sessions passiert, sondern es fängt dann super oft damit an, dass du, sagen wir, du spielst einen Vampir, der zur großen Vampirgesellschaft von Castrop-Rauxel gehört und du traust den menschlichen, der Nachtwache, die nennen wir sie jetzt einfach mal, den traust du am wenigsten. Und dann wäre der Session-Starter, dass du dir ein Gerücht überlegst, was über diese Fraktion in der Welt ist. Und so geht das dann praktisch einmal um den Tisch. Es macht Sinn, dass die Spieler alle aus Spieler und SpielerInnen alle aus unterschiedlichen Fraktionen kommen. Und man kann dann so Gerüchte über die jeweils anderen Fraktionen streuen und darüber Plothooks aufbauen. Weil wenn du dann, was weiß ich, sagst, ich habe gehört, die sammeln die sammeln Kräfte für einen Angriff oder es gibt komische Bewegungen im Lagerhaus, dann kannst du direkt die ganze Session darauf aufbauen, dass du am Anfang ein Gerücht gestreut hast.
Oh, das ist cool.
Finde ich von der Welt richtig cool, weil es eben auch viel dann auf so Intrigen und geheime Kommunikation und das Ganze eingeht, was ich immer relativ spannend finde. Und das ist auch in den Regeln so ein bisschen enthalten, weil du hast deine normalen Moves, du hast Faction-Moves, das ist super oft tatsächlich leider nur Informationsbeschaffung, aber ich sag mal, das sind dann Moves, die du bringen kannst, die direkt deine Fraktion ausführt. Mhm. Und du hast Corruption-Moves, weil als Wesen, was sich in diesem dunklen Setting bewegt, hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann hier was machen, das macht mich noch mächtiger. Zeitgleich lässt mich das aber auch ein bisschen ins Dunkle abrutschen. Und das heißt, deine Figur wird böser und unhinged und fällt dann auch aus der eigenen Fraktion raus. Als Vampir zum Beispiel dann einfach irgendwie jemanden aussaugen, obwohl der leider auf der Nicht-zu-Essen-Liste stand, könnte dir große Macht geben in deinem Corruption-Move, könnte aber zeitgleich zu weiteren Problemen führen. Und was sie da gemacht haben, was es so ganz ähnlich auch bei Monster Hearts gibt, ist, dass du Schulden ansammelst. Also du sammelst praktisch in den Beziehungen zu anderen und so Schulden und dann gibt es eben auch Debt-Moves, bei denen du Schulden einfordern kannst oder eine Schulden zurückzahlen musst. Und das ist so ein bisschen die Währung, die dann auch die SpielerInnen unter sich haben und so praktisch wie so kleine Trades zueinander bringen. Ich finde das mega spannend. Es ist halt saukomplex für Powered by the Apocalypse, weil du eben diese ganzen unterschiedlichen Facetten hast, die mit reingehen. Muss aber sagen, seit ich von dem System weiß, habe ich so ein bisschen den großen Wunsch, und ich finde, das ist so eine schöne Idealvorstellung, zu sagen, man baut so gemeinsam eine Welt und dann wechseln die Leute am Tisch sich halt aus, wer gerade Zeit hat.
Ich wollte auch gerade sagen, das klingt wie das Ding für Westmarches.
Genau. Ich finde, das genau dafür ist das eigentlich wahrscheinlich ideal. Und ich liebe halt einfach so Fraktionen, Intrigen, politische Ränkelspiele mit Vampiren und Werwölfen. Das ist doch nice.
Das Game of Lucas.
Es ist das Game of Lucas.
Ja, das klingt nice. Richtig, richtig gut. Sag nochmal den Titel.
Urban Shadows.
Urban Shadows. Richtig nice. Denk dran, wenn wir auch fertig sind, auch nochmal Links zu schicken für die Shownotes. Die ballern hier. Nee, nicht voll. Oh, da muss ich jetzt irgendwie rankommen. Okay. Ich habe ja auch als Fraktion, das mache ich jetzt nicht direkt danach. Sonst überfraktionieren wir uns.
Genau, das kann niemand wollen.
Deswegen jetzt, das wird ein bisschen kürzer. Ich kann aber direkt einfach zwei Worte sagen und du weißt, es wird gut. Ja? Free League.
Ich bin direkt on board.
Yeah, I know. Es ist tatsächlich, mittlerweile ist es auch wirklich so, keine Ahnung, wenn ich überlege, kaufe ich mir ein neues Spielsystem oder ist ein neues Ding von Free League, so klick, klick. Ich muss ja gar nicht mehr gucken, was drin ist. Ne? Ich weiß, die Qualität wird gut sein, da wird nicer Shit drin sein, da werden coole Mechaniken sein, das Artwork wird auch nice. Und der komplette Support und bla, wenn du auch einfach Fragen hast, du kannst ja auch einfach freely schreiben mit, hey, wie funktioniert diese Regel? Hast am nächsten Tag eine Antwort. Die sind alle so lieb und so nett. Anyway, kam, glaube ich, raus 2019. UK Games Expo Awards für das beste Rollenspielsystem. People's Choice Awards für das beste Rollenspielsystem. Das Spiel heißt Forbidden Lands. Es ist ein Fantasy-Setting. Anders aber als bei D&D bist du jetzt nicht irgendwie die Heldin. Du bist da jetzt nicht so heroisch unterwegs und bist der Goody-Two-Shoes, der da, keine Ahnung, die Kinder aus dem Wald rettet und bla, ne? Vielleicht bist du derjenige, der die Kinder in den Wald gepackt hat. Es geht nämlich darum, dass du so, du spielst in den verbotenen Landen von einer Welt und bist da wahrscheinlich, ne, je nachdem, wie deine Story ist und whatever, aber im Regelfall oft bist du da einfach im Exil, ne, ausgestoßen aus der Welt, Krimineller aus dem Knast ausgebrochen, man weiß es nicht, du funktionierst nicht mehr in der Society, es funktioniert halt nicht, weil entweder bist du gejagt oder du bist vielleicht auch irgendwie mental so durch, dass du dich nicht mehr so Gesellschaftsnormen beugen kannst, ne, und schließt dich so einer Gruppe, im Regelfall dann der Party an, um dein Glück in den verbotenen Landen zu finden. Ja. Das Ganze gemischt mit einer Engine, die auf der Year Zero Engine, wie die meisten Sachen von Free League aufbaut, natürlich getweakt hier und da für dieses System angepasst. Sehr cool. Krassesten Artworks, wie immer. Und auch direkt auf der Website von denen steht auch, dass das so, es verbindet diese, ich sag mal, diese Erinnerungen, die du an gute D&D-Sessions hast, mit so ein bisschen trockener skandinavischer Dunkelheit dahinter. Ne? Weil das ist nicht Noble Bright, ne? Es sind die verbotenen Lande, da passieren schlimme Dinge, da sind Kriminelle unterwegs, du hast, ich weiß nicht, Söldnerbanden, Räuberbanden, da ist Monster, Untote und bla, du musst halt irgendwie da selber jetzt dich zurechtfinden. Und das ist halt das Coole. Ne? Du hast halt nicht mehr diese Möglichkeiten, dass du irgendwie von Stadt zu Stadt wanderst und du machst Aufgaben, weil das gibt's nicht. So, wenn da irgendwie ein Settlement ist, ist höchstwahrscheinlich, dass die dich blöd finden werden oder die essen dich oder man weiß es nicht. Und da eine coole Mechanik, die es auch bei Wesen und so gibt. Ne? Man merkt, das ist eine Sache, die Free League auch seit Mutantia 0 gerne wieder einbaut. Du baust dir eine Basis. Ab einem Zeitpunkt, wenn du genug Geld oder Ressourcen hast, baust du dir einen Stronghold. Es fängt vielleicht an mit so einem, ich weiß es nicht, ein Hüttchen mit einer Holzpalisade und kann halt eventuell zu so einer richtigen Burg werden, wo du halt dann auch NSCs ranholst, HändlerInnen, du hast deine eigenen Schmiede, es wächst, ne? Theoretisch kannst du Armeen aufstellen und whatever.
Ja.
Und schützt dich halt vor anderen Einflüssen in den verbotenen Landen und ja, du hast eine riesige Karte, vielleicht schluckst du diese Karte einfach so Hex für Hex und deine kleine Gruppe ist halt irgendwann einfach riesig. Oder du sagst, nö, hier habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will einfach nur Abenteuer Indiana Jones-mäßig in einem dunklen Fantasy-Setting. Auch richtig gut, ne? Und weiß ich nicht. Das ist halt sehr, sehr, sehr kreativ und sehr, sehr, sehr cool. Und in meiner Erfahrung kann man SpielerInnen auch immer ganz gut an so ein Spiel fesseln, wenn du sie Dinge bauen lässt. Ne? Wenn die einfach selber entscheiden können, wie sieht die Burg aus oder I don't know, wer wird da wohnen, wer macht das und was für Gesetze haben wir und wie ist das mit Steuern und wie machen wir das und wie reden wir mit den Zivilisierten, wie auch immer. Das ist cool. So, das ist Forbidden Lands, Free League, ich sag's nochmal, Show Notes.
Das klingt jetzt auch eher so, als hättest du zwar so einen, ich sag mal, Story-Rahmen und eine Welt, in der du dich bewegst, aber als wäre die Lore auch noch sehr, sehr flexibel für eigene Wünsche und eigene Einwürfe, oder?
Ja.
Kann man so sagen.
Ich glaube, du kannst das nehmen und halt für dich machen. Und das ist cool. Du hast natürlich auch diesen ganzen Fantasy-Shit mit Monstern, mit Werwölfen, mit Untoten, mit bla bla bla. Und ohne, dass es halt dieses Generic D&D irgendwie ist. Das ist alles noch ein bisschen getwistet. Und das ist halt ganz, ganz nice, weil es halt nicht mehr so, ja, so fad auf deinem Teller liegt. So, hey, das kenne ich schon.
Es hat so eine leichte Prise von was Neuem.
Ja,
ich muss sagen, also, ich finde es mega spannend, weil eben auch gerade, ich weiß nicht warum, aber du kriegst mich halt mit so Sachen von, du kannst deine eigene Basis aufbauen und kannst da irgendwie so ein, ne, gestalten und irgendwie einen Raum auch besetzen. Das finde ich immer mega schön. Das macht mir auch immer extrem viel Spaß. Unser Thema heute hat den Nachteil, dass die Liste an Systemen, die ich spielen will, natürlich größer wird. Man hätte es kommen sehen können, aber da müssen wir irgendwie durch. Ich habe tatsächlich jetzt schon so ein bisschen die Überlegung, ob wir uns so als Ziel setzen, einfach die Systeme, die wir heute vorstellen, im Laufe des Jahres alle mal im Discord irgendwie durchgespielt zu haben, beziehungsweise einmal angeboten zu haben.
Ja, kannst du gerne machen, ich bin dabei.
Mal schauen, was daraus wird, ne? Also, Shadows ist sowas, das plane ich gefühlt schon seit einem halben Jahr, es passiert nichts, aber wir werden es sehen.
Eher hören, oder?
Es ist richtig, aber das mache ich. Ich bin seit 2017 im Podcast. Dieses Sehen-Hören-Ding, das ist so, es ist so drin. Ich spreche auch so oft von ZuschauerInnen, wenn es ZuhörerInnen sein sollten. Das ist für mich alles eins.
Ich wink auch manchmal immer so beim Reden, wenn ich dann mal sage, so, hey, bla, das ist auch richtig dumm, ne?
Ja.
Anyway. Und der Gesprächsball geht wieder nach Hanau.
Ja, aber das ist super, weil ich habe jetzt eine Sache, wo es weder ums Sehen, also doch ums Sehen geht's, aber ums Hören geht's nicht mehr. Zumindest nicht mehr direkt, weil als letztes habe ich was mitgenommen, was ich relativ spannend finde. Und zwar Alice is Missing. Ist von Hunters Entertainment und auch von Renegade Game Studios. Geschrieben von Chris De La Rosa. Und das ist ein Erzählrollenspiel, ein Pen and Paper, in dem du nicht sprichst. Weil alles über einen Gruppenchat und Einzelchats läuft, was in der Welt, in der dieses Spiel spielt, absolut Sinn ergibt, weil es um einen vermissten Fall von einem Highschool-Mädchen in einer klassischen US-amerikanischen Kleinstadt geht und ihr spielt praktisch die Freundesgruppe, die versucht, dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur zu kommen und versucht, es irgendwie zu lösen. Man macht das nur über Textnachrichten und man hat auch nur 90 Minuten reine Spielzeit Zeit, das Ding praktisch durchzukriegen und zu lösen. Geführt wird das Ganze über so ein komplexeres, ja, komplexer ist vielleicht schon fast zu viel gesagt, ihr habt keine Würfel, sondern es gibt Spielkarten, beziehungsweise ein eigenes Kartensystem, wo bestimmte Motivationen drauf sind, wo teilweise Hinweise drauf sind und so Spielanweisungen drauf sind, die nach einer Zeit gestaffelt sind. Das heißt, auf dem einen steht 10 Minuten, wenn noch 10 Minuten da sind, wird die Karte geöffnet, 90 Minuten und alles dazwischen. Die werden zufällig an euch ausgegeben und je nachdem hast du halt vielleicht einen Clou für Minute 45 und ich einen für die letzten 20 Minuten. Und was das Ganze, finde ich, so spannend macht, ist natürlich, ne, man hat ein bisschen das Besondere, dass nicht drüber gesprochen wird, sondern dass man das alles über dieses Textnachrichtending macht. Das finde ich ganz sweet, gerade für digitale Runden, die ja dann oft über so eine Kommunikation stattfinden.
Ja.
Und es gibt auch scheinbar, das habe ich aber nicht ausprobiert, es gibt eine Discord-Template, die du da komplett für auflegen kannst, dass du das halt direkt in der Discord-Runde spielen kannst. Eine Playlist und einen digitalen Timer, den du dann dazustellen kannst. Und dann kann man zusammen diesen Fall so ein bisschen aufdröseln. Auch die haben das sehr gut gemacht mit Safety-Tools, weil es natürlich, ne, so Vermisstenfall, Highschool, das kann schwierig sein. Aber auch da führen diese Karten tatsächlich in die Runde rein und in die Runde raus. Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Und was ich ganz nice finde, ist, zum einen gibt es keinen Game Master in dem Sinne, sondern einen Facilitator, der selbst auch eine Spielrolle hat, weil die Regeln so im Hintergrund sind, dass du praktisch niemanden brauchst, der die ganze Zeit die Welt aufrechterhält, sondern einfach jemanden brauchst, der die Regeln, also der vielleicht die Karten ein bisschen im Auge hat und so. Das ist mehr fast wie bei einem Brettspiel zu vergleichen. Da hast du ja auch nicht einen, der nebendran sitzt und nur auf die Regeln achtet. Und was ich extrem sweet finde, am Anfang, wenn du deine Figur hast und deine Motivation hast, musst du eine Voicemail aufnehmen, die eben zu dieser Motivation und zu dem Ganzen passt. Und die bleibt dann abgespeichert für die kompletten 90 Minuten, in denen du auch teilweise dann versuchst, aus anderen Leuten Sachen rauszusagen, wo du vielleicht auch teilweise lügen musst und so. Und am Ende werden diese Voicemails gemeinsam vorgespielt. Das ist so ein bisschen...
Oh, das ist cool. Das ist richtig nice.
Das finde ich halt eine extrem schöne Mechanik, um dann auch zu zeigen, so, okay, mit was für Karten bin ich eigentlich in diese Runde reingegangen und mit was gehe ich raus.
Oh, das ist wie wenn du Alien-RPG spielst, am Ende reden alle einmal über die Agenda, die sie hatten, und dann ist es so, uff.
Ne? Genau, da musste ich auch dran denken.
Jetzt kommt es so alles zusammen. Ja, richtig nice. Ich mag auch, ne, 90 Minuten, finde ich, ist auch eine knackige, nice Zeit für sowas. Das kann man halt auch mal ohne große Planung und whatever spielen, ne?
Genau. Dafür finde ich es eigentlich ideal. Also ich will mir das auch, ich habe es noch nicht, aber will es mir unbedingt anschaffen, weil das ist was, wenn mal irgendwie eine Runde ausfällt oder mal doch irgendwie keine Zeit zu preppen hatte. Das ist ja praktisch in der Box ready. Mit Vorbereitung lass es 2,5 Stunden sein. Wenn du viel Quatsch hast, 3 Stunden. Und du hast trotzdem einen Abend, eine komplette Geschichte irgendwie durchgespielt. Und das finde ich total cool.
Ja, das könnten wir auch mit dir spielen, obwohl du weit weg bist. Ich hau mal Torge an. Vielleicht können wir da mal... Ja, ja, da, guck, da geht's schon wieder los. Ne? Check-in, Klick, Firmenkonto, Torge wütend.
Firmenkonto, du hast wie viel für Rollenspiele ausgegeben? Aber wir können das alles steuerlich geltend machen. Ihr macht's alles für das Business.
Ja, wie ich auch letztens war es auch irgendwas, da ging es um Hacking Good Doggos. Und er meinte so, ey, ich habe gerade gesehen, wie viel du für Hacking Good Doggos ausgegeben hast. Und ich so, ja und? Und er so, ja, findest du nicht, dass wir so ne, gemeinschaftlich als Partner darüber reden sollten, was wir hier tun? Und ich wurde einfach nur laut und wütend.
Ich meine, es geht um Hacking Good Doggos. Da muss man auch für investieren.
Ja, das weißt du, im Nachhinein hätte ich damals irgendwie $40 mehr bezahlt. Hätte ich ein Bild von Anton als Spielkarte bekommen. Und jetzt, wenn man es im Nachhinein dazu machen will, kostet es $250.
Ah, fuck. Das ist leider ein bisschen viel.
Fuck. Naja.
Da muss ich vielleicht auch einfach dann die Patreon-Community von Rollen mit dem Besten noch ein bisschen anstrengen, dass wir Anton als Spielkarte kriegen können. Ihr habt ja zum Glück ein Patreon, wo man euch unterstützen kann.
Auf
patreon.com/rollenmitdembesten wahrscheinlich. Wem das zu viel Commitment ist und wer eher was Lockeres sucht, kann euch aber auch auf Ko-fi unterstützen. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Flo hat nur noch die Hand vorm Gesicht. Ich gehe davon aus, dass es richtig ist. Und wenn ihr noch was weniger Verbindendes sucht und sagt, ich will auch was zurückhaben, neben der tollen Unterhaltung, neben dem guten Discord und neben dem tollen Instagram-Content, könnt ihr halt auch noch Würfel und Stifte und vielleicht auch bald Textilien auf rollenmitdembesten.de bestellen. Das war mein kurzer, spontaner Werbeblock.
Danke dafür. Wow, also ich habe ein bisschen gecringed. Nicht, weil du das schlecht gemacht hast, sondern weil mir es doch schon unangenehm war einfach. Aber ja, danke. Ich meine, ja, schön. Pass auf, ich nehme dir jetzt den Gesprächsverwank. Wir pitchen einmal zum nächsten Ding rüber. Und zwar, wir waren ja gerade bei Entführung. Ich entführe dich jetzt auch. Ne? Pass auf, ich entführe dich jetzt nämlich in eine Welt, die ausgedacht wurde von John Harper. Man kennt ihn, wir reden manchmal von ihm. Der ist nämlich von Evil Head Games oder Evil Head Productions, die ja eben auch Monster of the Week und Aegon gemacht haben. Und wir gehen in eine Stadt, die heißt Duskwall. Und die kannst du dir sehr, die kannst du dir vorstellen, so steampunky, viktorianisches, gotisches London. Ja. Und irgendwann ist irgendwann mal was Schlechtes passiert in dieser Welt. Das heißt, du hast nur noch diese Stadt. Du kannst da nicht raus, ne? Die ist von Wasser umgeben, ist so eine Inselstadt, whatever.
Okay.
Das ist schon mal komisch. Und die ganze Stadt ist eigentlich auch nur eine ganz große Industriestadt. Und sehr voll mit Leuten. Das Ding ist, du bist doch nicht unbedingt tot, wenn du stirbst, weil einige Leute hängen dann einfach noch als Geister in der Stadt rum, was ein bisschen strange ist.
Ja.
Es gibt auch irgendwie Vampire, die ein bisschen anders sind, als man sich Vampire vorstellen kann.
Okay.
Und eine sehr unterdrückende, ich will nicht sagen Autokratie, aber es ist auch nicht alles so nett da, ne?
Und das heißt, Eat the Rich ist da durchaus ein Thema, egal ob ich jetzt Vampir bin oder nicht.
Ziemlich. und die ganze Stadt wird natürlich irgendwie am Laufen gehalten. Du brauchst irgendwie Strom, du brauchst Licht und sowas. Und das einzige Öl, womit das geht, wird von den Leviathanen, was kilometerlange Killer-Riesenwale sind, von den WalfängerInnen gejagt und dabei sterben die auch alle und die Schiffe gehen immer kaputt und das ist super schlimm. Und das Spiel, von dem wir gerade reden, das ist Blades in the Dark. So, jetzt ist natürlich die erste Frage. Was passiert wohl mit Leuten, die in so einer Stadt stecken?
Also ich glaube, die haben keine gute Zeit und wahrscheinlich nicht die beste Lebensaussicht.
Genau. Und so, wenn du dir jetzt vorstellst, hey, du bist in einer Stadt, alle sind irgendwie reich. Und du hast es jetzt nicht so um die Ecke, dass du erwartest, so, hey, ab morgen geht's mir auch gut und ich habe mega Wohlstand, weil du bist Lukas, der Öllampenreiniger in Fabrikhalle 210. Vielleicht
Job, den ich sehe.
Vielleicht zweifelt man da ja auch immer mal dran.
Ja, das ist richtig. Und ich meine, dann hat man ja eigentlich zwei Optionen. Zum einen eine sehr langsame, lange politische Karriere anstreben, um die Umverteilung von Reichtümern durchzuziehen. Oder kriminell werden.
Und das machen wir hier in Blades in the Dark. In Blades in the Dark geht's, ich will nicht sagen, es geht vor allem darum. Erstmal, ne, grob angefasst das Ganze, man baut sich eine Figur. Ne, das ist auch sehr, sehr zusammen mit den SpielerInnen. Man spricht sich auch, glaube ich, ganz gut ab, was man denn davor hat. Man spielt Kriminelle und man gründet eine Crew, die am Anfang ganz, ganz, ganz klein ist. So, die Stadt ist, das freue ich, glaube in dem Buch sind direkt 50 oder sind es 100, ich weiß es nicht, das sind haufenweise Banden schon vorgeschlagen, die miteinander vernetzt sind und jedes auch nur mit ein oder zwei Sätzen beschrieben. Ne? Dann hast du so, keine Ahnung, Bande XY, die erkennt man durch die und die Tätowierung und vor allem schmuggeln die Stoff, I don't know. Und das hast du halt so für ganz viele. Ne? Das heißt, du baust jetzt eine Crew mit den Leuten, mit denen du halt zusammenspielst, und sucht euch so einen Bezirk aus in dieser Stadt. Du hast eine coole Karte dafür. So die Stadt ist sehr gut organisiert auf dieser Karte. Und am Anfang bist du halt echt so ein krasser Niemand. Ne? Niemand kennt dich oder deine Crew. Niemand, wahrscheinlich habt ihr auch noch nichts gemacht. So, da hast du, Evil Head typisch, du hast ein Playbook. Alles auch wieder so, Bloody Apocalypse in die Richtung. Du hast ein Playbook, du suchst deine Profession oder deine Klasse aus, beziehungsweise was die kann. Und da kannst du natürlich eine schleichende akrobatische Diebin sein oder vielleicht bist du auch ein bisschen magisch. Geht auch in der Welt, ne? Oder du bist ein krasser Ganzschlinger, der einfach mit diesen alten Flintlock-Pistolen so richtig nice unterwegs ist oder die krasseste Duelistin oder bist richtig gut mit Schlössern oder ein Geist, der auch mit am Start ist und hey, richtig nice, du kannst durch Wände gehen und irgendwelche Dinge tun. Dann suchst du natürlich noch einen Crew-Namen aus. Dann hast du, das ist nämlich das Coole, jede Spielerin hat halt ihr Playbook und alle zusammen haben ein Crew-Playbook. Das heißt, durch die Dinge, die du machst, wird deine Crew besser und du kriegst Vorteile. Du hast vielleicht Connections im Knast oder jeder hat auf einmal irgendein Ausrüstungsstück, was er sonst vielleicht nicht hat. Oder man hat vielleicht einen einmaligen Freifahrtschein bei dem Äquivalent der Polizei. So, und was tun Kriminelle? Also in der Welt auf jeden Fall vor allem klauen. Es geht ganz, ganz dolle um Heists. Und es ist ein sehr, sehr cooles System, was ganz wenig Prep braucht. Ne? Also anders als jetzt der typische D&D-Heist. Ich glaube, darüber habe ich auch einmal schon mal gesprochen. Ein ganz kleines bisschen über Blades. Wo du sagst, okay, wir wollen die Bank ausrauben. Alles klar, du machst das und du machst das und du machst das. Und ich überlege mir das. Und dann bist du zwei Sessions beschäftigt. Und dann kommt der Heist und alles geht schief und bla. Was auch Spaß macht. Ja. Ne? Ist das hier so, okay, wir räumen den Juwelier aus und du bist drinne. Du bist halt da drinne. Die einzige Frage, die du von der Spielerin bekommst, ist so, okay, wie geht ihr daran? Aggressiv oder vorsichtig? Und ab dann hat die Spielleitung eigentlich alles, was sie brauchen, um da halt mit dir loszulegen. Ne? Und das ist halt ganz cool. Du hast halt, was auch richtig nice ist, was Blades reingeführt hat, ist so eine Fortschrittsuhr, die du den SpielerInnen zeigst. Es ist eine Uhr, die kann mehrere, Linien haben. Und sie startet halt auf 12. Und geht halt einmal rum. Und wenn sie einmal rumgegangen ist, dann ist halt das Zeitfenster vorbei. Ne? Das kann eine Verfolgungsjagd sein, wo du zu langsam warst und du wurdest erwischt oder ein Einbruch und du warst zu langsam und jemand ist gekommen. Oder du hast gerade versucht, jemanden wiederzubeleben, aber der ist dann verstorben, weil du es nicht geschafft hast. Das ist sehr, sehr cool. Während der heißt, sammeln die Leute halt Stress und Trauma. Ne? Also einmal körperlich gehst du kaputt, dann aber auch ein bisschen im Kopf, wenn halt Dinge nicht so funktionieren. Kannst die Sachen aber auch freiwillig ausgeben, um besondere Aktionen durchzuführen und Würfel zu modifieren. Ja? Und das Niceste, was ich mag einfach in Blades in the Dark, ist das Flashback-System. So, da, ich glaube, genau das gleiche Beispiel habe ich Torge schon mal erzählt, aber Blades in the Dark-Ding, die Gruppe auf dem Boot irgendwo hin, schleichen so nachts auf dem Schiff, so landleise wird nur gerudert und auf der Brücke vor denen kommen auf einmal 20 Wachleute und ziehen so mit den Gewehren auf die Gruppe und du weißt, okay, fuck. Und einer gibt diese Punkte aus und sagt, hey, by the way, Flashback, ich habe Sprengstoff unter der Brücke angebracht, ich wusste, dass das passiert. Und das Boot fährt halt noch so drunter durch und dahinter gehen die Flammen hoch und bla und du hast dann den Heist geschafft und bist halt da raus oder hast an sehr unwahrscheinlichen Orten vielleicht eine Waffe versteckt oder du hast jemanden bestochen oder jemanden schon bedroht, weil du in der Nacht vor dann einfach sagst, okay, die Wache hat mich jetzt erwischt und du so, okay, kein Ding, Flashback, ich war vorgestern bei dem zu Hause und hab den halt irgendwie bedroht. Und der wird jetzt nichts machen. Ne? Dann wirft es natürlich, ob der Flashback funktioniert hat. Es kommt halt auch noch so, es kann natürlich auch hart schief gehen.
Das ist so genial, weil, sind wir ehrlich, die meisten SpielerInnen, die ich kenne und mit denen ich bisher gespielt habe, sind keine genialen VerbrecherInnen. Und so musst du halt nicht dieses Plan-Forward-Ding machen, dass du sagst, okay, und ich habe übrigens das geplant und das geplant und das geplant, für den Fall, dass was schief geht, sondern in dem Moment, wo was schief geht, kannst du sagen, okay, ein Lösungsansatz wäre das. Das macht's ja wesentlich entspannter und schneller auch, weil du nicht 20 Stunden Prep-Session hast.
Eben, und das ist halt richtig nice, ne? Und das machst du halt dann, ja, eben so. Und was halt passiert ist, der Plot entwickelt sich nämlich super organisch, weil im Regelfall gehst du davon aus, ihr seid neu und diese ganze Stadt, die gehört schon irgendeinem anderen Syndikat, irgendeiner anderen Crew, irgendwelchen Leuten, die haben da eben schon so ihre Haken drin. Ne? Das heißt, du brichst jetzt bei diesem Juwelier ein, kriegst Geld. Nice. Im Nachgang geht es deiner Crew besser, einer anderen Crew aber schlechter. Die ist jetzt natürlich angepisst auf dich. Eine andere, noch stärkere Crew wird vielleicht jetzt versuchen, die zu schlucken. So, und so geht das halt hin und du kämpfst dich halt dadurch und versuchst halt größer und stärker zu werden mit deiner Gang, die du da jetzt, sag ich mal, aufgebaut hast, halt dein Gebiet zu verteidigen und heuerst halt auch deine NSCs an, andere Taschendiebe, vielleicht auch Schlägertrupps, die euch, weiß nicht, dann ist das Ganze so ein bisschen, na, wie heißt diese, ich glaube, Netflix-Serie, in England oder Irland. Peaky Blinders.
Du meinst Peaky Blinders, England.
Ja. Und bist dann da so in diese Richtung unterwegs. Und alles halt noch so ein bisschen special, weil, ne, Leute können Geister sein. Von Dingen, ich weiß nicht, ob man Vampir sein kann. Also bestimmt kann man es. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert da. Aber du hast super coole Fähigkeiten, die du da benutzen kannst. Eine davon hast, glaube ich, die Fußschritte des Teufels. Das kannst du auf deinem Charaktersheet anmarkieren. Und dann kannst du halt pushen, also du gibst Punkte aus, damit du das machen darfst. Und dann darfst du halt einen athletischen Feat machen, der einfach absolut übermenschlich ist. Also ganz knapp an dieser Grenze der Übermenschlichkeit, das geht gar nicht, ne? Und das ist zum Beispiel das beste Beispiel. Du bist in einem Kampf mit 4, 5 Leuten im Nahkampf und du benutzt dann dieses Ding. Und wenn der Wurf geklappt hat, tänzelst du damit rum, machst eigentlich gar nichts. Aber diese 5 Leute hinter dir haben sich gerade alle gegenseitig erstochen. Weil du dich so verwirrend bewegt hast und so krass gerollt bist und ich weiß es nicht. Ne?
Die Arme umgelenkt und einfach nice.
Genau, ja, du kannst Skills haben, dass du immer erkennen kannst, ob die lügen können. Du kannst Skills haben, damit du halt super gut lügen kannst. Und ganz viel da geht es auch so um Informationssammlung, weil du musst ja wissen, wo ist der nächste Heist, passt das wirklich, wo kriegen wir am meisten raus, wir können ja nicht überall gleichzeitig heisten. Und das ritualisiert sich auch so ein bisschen, das wiederholt sich dann. Aber irgendwann wird aus diesem Heist-Game halt auch so ein politisches Game, sobald du halt größer bist und du hast dein eigenes Versteck und das baust du auch noch auf und whatever. Und es ist Blades in the Dark ist fucking cool und es kriegt ja sogar eine Fernsehserie auf Netflix, wenn ich mich nicht irre. Ach, krass.
Aber bei der ganzen Welt und wie das alles beschrieben ist, kann ich das absolut nachvollziehen, weil es klingt wie ein fürchterlicher Ort, von dem ich ganz viel wissen will.
Ja, oder?
Also ich glaube tatsächlich von den 3 Sachen, die du mir gepitcht hast, ist das jetzt auch das, wo ich so am meisten Bock habe. Also da hast du mich jetzt schon irgendwie gut mit motiviert. Ich lieb halt auch immer dieses viktorianische, Steampunk-artige und dann gib mir noch was Übernatürliches, bin ich sehr, sehr glücklich.
Oh, dann pitch ich doch direkt hinterher ein ganz, ganz kleines. Kennst du Fall in London? Fall in London?
Nee, glaube nein.
Okay, Fall in London in ganz wenigen Sätzen ist, stell dir vor, im viktorianischen England, eines Tages kamen Fledermäuse und sie haben London gestohlen.
Okay.
Und London ist im tiefsten Erdkern. Und da ist kein Licht. Niemand kann mehr sterben.
Ja.
Es geht nicht mehr, du kannst einfach nicht mehr sterben. Deine Wunden vernarben, kommen, alles ist gut. Ne? Katzen tragen Geheimnisse auf den Bäuchen. Wenn du sie umdrehst, kannst du die Geheimnisse von anderen Menschen erfahren, weil du halt drüber streicheln kannst und die Katze erzählt dir diese Geheimnisse. Mhm. Es gibt Leute, die einfach mega durch sind, weil die schon so oft, quote-unquote, gestorben sind, dass sie so vernarbt sind, dass sie einfach nur mentally sind. Es gibt eine komische religiöse Sekte in der Mitte. Alles ist einfach richtig komisch. Aus irgendeinem Grund sind die krassesten Güter, die es noch gibt, sowas wie Honig oder Wasser, weil essen musst du nicht mehr, trinken musst du nicht mehr. Aber irgendwie, ne, Senses hast du halt irgendwie doch noch, aber du kannst sie nicht mehr stimulieren. Deswegen, ne, wenn du rausfinden willst, wo, keine Ahnung, kann ich den nächsten Honigbottich finden, musst du dir eine Katze schnappen. Oh, das Ding ist, die schwarze Katze kannst du vielleicht fangen, niemand kann die weiße Katze fangen. Es macht keinen Sinn, was ich jetzt erzähle, weil ich drinne bin in Fall in London. Yeah. Wer es kennt, der ist auch sofort drinne. Und das kann man, ich glaube, es gibt das als Rollenspiel gar nicht mal so. Ich hoffe, es kommt irgendwann. Ich weiß nicht, ob du die Spiele kennst, Endless Skies und Endless Sea. Oder nicht, Sunless Skies. Sunless Skies und Sunless Sea.
Also nicht so hundertprozentig, aber vielleicht auch für alle, die zuhören. Was habe ich dann mit. Also spielen die in dieser Welt oder was?
Genau, die spielen in dieser Welt von Fall in London, wo du halt. Fall in London ist diese Insel. Oder Unterwasserstadt, Insel, whatever, die da ist. Und es gibt die C. Oder die ist die Sie. Ne? Es ist geschrieben wie Sie mit Z. Und die ist halt da unten, es ist alles dunkel und es ist alles schlimm und da gibt es irgendwelche Monster und überall gibt es auch irgendwie kleinere Städte und Außenposten. Und es gibt die Submariner, niemand kann das aussprechen. Die sind halt verrückt genug, sich denen zu widersetzen und da rumzufahren und Konvois zu fahren und Sachen auszutauschen. Und das, diese Welt ist einfach richtig, 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 richtig cool. Sie ist richtig, 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 richtig strange. Und es gibt so ein, ich glaube, wenn man vor den Landen googelt, kommt man relativ schnell auf so ein Browser-RPG, was man umsonst spielen kann. Man kann Geld bezahlen, um mehr Klicks machen zu dürfen. Aber das ist ein, das Setting ist einfach richtig, richtig nice. Ja, du startest dieses Spiel und wirst direkt begrüßt mit, sei gegrüßt, mein deliziöser Freund. Und weißt schon, okay, es wird seltsam. Aber es ist so cool, seltsam.
Das ist aber auch stark.
Das ist auch richtig stark, ja. Guck mal, wir sind jetzt schon bei einer Minute, einer Stunde zehn, ne?
Ja.
Ja, ich glaube, wir wollen.
Wieder, typisch für unsere beiden Folgen jetzt. Schon über das überzogen, was ihr gewohnt seid.
Ja, müsst ihr durch. Aber, ne, Lukas, ich habe heute Morgen mit meiner Freundin, mit der Johanna geschnackt. Weil ich weiß auch nicht, ob irgendwie ein Regelbuch nochmal angeguckt wurde oder so. Und da ist, ne, wieder aufgefallen. Du hast gerade so Systeme vorgestellt, die klingen doch recht woke und einfach passend in die Zeit. Die haben auch irgendwie Safety Tools, die sind irgendwie so, ne? Aber
ja.
Das ist ja noch nicht alles so, ne? Und das ist auch mal wieder, das haben wir schon in dieses Gespräch gekommen, so, warum zur Hölle Plattenbikinis, sag ich einfach nur. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Thema anfangen soll, ne? Du guckst in Generic Fantasy Rollenspielsysteme und siehst so, weiß ich nicht, einen Krieger und eine Kriegerin nebeneinander stehen und sie haben beide die gleiche Rüstung an. Und der Typ ist halt von oben bis unten in 5 cm Stahl eingepackt und du kannst nur die Augen sehen durch diesen dunklen Schlitz.
Ja.
Und sie hat halt so ein Stück Metall auf den Nippeln und halt irgendwie so einen Plattentanga an und regelt sich da. Ne? Ich meine, es wird besser. So, glaube ich, kann man sagen, was ich so sehe, es wird besser, aber boah, ist das scheiße. Hey.
Ich glaube, das ist halt auch, also gerade aktuell noch so ein krasser, ich nenne es mal Aushandlungsprozess oder ein kleiner Kampf darum, sich auch so diese TTRPG-Szene irgendwie auch endlich mal aus dieser leicht incelartigen Neckbeard-Ecke komplett zu befreien. Man muss sagen, und das fand ich ganz spannend, nur ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, weil ich mich darauf nicht vorbereitet habe. Man geht ja immer so davon aus, dass das alte weiße Männer waren, die dieses System in den 60ern entworfen haben, aber das war damals wesentlich diverser, als es dann in den 80er und 90er Jahren dann war.
Witzig.
Und daraus löst man sich gerade so ein bisschen. Und ich finde das ganz spannend. Ich finde, es gibt teilweise gibt's halt, ne, jetzt hier so bei kleinen Indie-Systemen wie bei Kids on Brooms oder auch bei Urban Shadows und auch bei den ganzen About by the Apocalypse Sachen, die ich bisher von Evil Head gesehen habe, ist es ja auch schon nicht mehr so, dass du irgendwie gefragt wirst, bist du männlich oder weiblich, sondern du hast deine Pronouns und damit ist das Thema durch. Was ich super, einen super guten und sensiblen Weg finde, damit umzugehen. Und ich finde, da merkst du es noch richtig gut. Die großen Systeme sind da wesentlich behäbiger. Es gibt natürlich, ne, immer so ein bisschen Entwicklung, Virtue Signaling, D&D macht jetzt ja, geht ja von diesem Races-Begriff weg auf Lineages, was ich einen super guten Schritt finde. Zeitgleich bringen sie halt dann immer noch Curse of Strahd raus, was voll ist mit so antiziganistischen Stereotypen und da auch immer noch in Sachen verhaftet ist, die in anderen Bereichen schon komplett aufgegeben haben.
Ja.
Und ich glaube, bei so einem großen Konzern siehst du halt auch einfach, wie lange das noch dauert, bis das irgendwie dann mal der ganze Kanon ist, der halbwegs. Es geht ja nicht darum, dass der irgendwie krass politisch korrekt ist. Politische Korrektheit ist in dem Fall, finde ich, der falsche Begriff, sondern zeitgemäß der Zielgruppe entspricht, die aktuell TTRPGs liebt. Und das sind nun mal mittlerweile alle.
Was ist so, ne?
Wunderschön ist.
Und ich meine, klar, ein großer Konzern, 100.000 Menschen schreiben an den Sachen, muss abgestimmt werden. Aber auch außerhalb der Konzerne, ne? Manchmal, wenn ich bin jetzt, da muss ich auch nicht irgendwie kleinreden. Ich bin in viel zu vielen Discords, ne? Und ich gucke da rum und überall sind irgendwelche Runden gesucht und hier ist das und bla, ne? Überall ist krasser Nerdshit. Und dann siehst du irgendwie Gruppen rausrufen von irgendwas und dann guckt man sich rüber und träumt so, oh, wenn ich Zeit hätte, dann würde ich jetzt das und das spielen, ne? Und dann einfach nur als jetzt ausgedachtes Beispiel gucke ich da irgendwie durch und so, oh, wir suchen 3 oder 4 Spieler in, dies, das, bla, bla, bla. PS, wir haben nur eine Regel, Frauen dürfen nur Frauen spielen, Männer dürfen nur Männer spielen. Und dann ist das so, ja, keine Ahnung, ne? Dann ist meine höfliche Resonanz darauf ist halt, fuck off. So, was ist das für ein Kack, ne? Und dann, es ist so wie, hast du den Battle Wheelchair mitbekommen bei Dungeons and Dragons?
Ja.
Fand ich super cool. Ne? Mhm. Finde ich richtig cool. Also für Leute, die es nicht kennen, das ist der Battle Wheelchair, der Kampfrollstuhl für Leute, die vielleicht gehandicapt sind, auf irgendeine Art und Weise eingeschränkt sind und halt auch Bock haben, in einem Rollenspiel eine Figur verkörpern zu können und zu dürfen, die da halt ihnen mehr entspricht. Ne? Mhm. Weil, warum, why the fuck not? Ne? Und dann wurde jetzt dieser Battle Wheelchair eingepackt und plötzlich kannst du in diesem Rollstuhl, du kannst halt nice kämpfen, du kannst Dinge tun, du kannst deinen Zaubershit machen und ganz normal abenteuern. Und es ist, das muss man auch direkt dazu sagen, niemand hat ja einen Nachteil dadurch, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Und trotzdem ist ein
cooles Ding einfach. Das hat er sogar nach in Critical Role in die zweite Kampagne geschafft.
Halt richtig, richtig guter Shit, so, ne?
Ja.
Und dann so Assis in der Community dann einfach rumkotzen und sagen, das macht mir das Spiel kaputt. So.
Das ist halt, also, das ist eine Position, die ich null nachvollziehen kann, weshalb es mir da irgendwie schwerfällt, das mit reinzubringen, weil ich finde das, es geht ja nicht mal drum, dass man jetzt irgendwie was spielen kann, was mehr zu einem passt, sondern einfach, dass da auch eine Sichtbarkeit da ist. Ich meine, ich bin da auch ein bisschen Fanboy, aber Critical Role ist eine so gigantisches Franchise und dass die einfach auch jetzt schon vor Jahren angefangen haben, diverser in den NPCs zu werden und so. Und dass du da einfach so viel ausbauen kannst und ja selbst bis ins kleinste Level von irgendwie ganz kleinen Runden das einfach hast, dass Pen and Paper so ein krasser Möglichkeitsraum ist, wo du auch mal irgendwie mit anderen Pronomen spielen kannst und so. Und in einer sicheren Runde das total schön ausgestalten kannst. Und dann brauchst du niemanden, der seine 1960er Fantasy White Masculinity Geschichte durchfahren muss.
Ich meine, ne, klar, von uns so, ne, als hier so die privilegierten weißen Cis-Dudes aus Deutschland, denen es ja, viel zu gut geht, ne, klar. Aber ist so. Es ist halt einfach so, ne. Und Leute, wenn ihr irgendwie in Spielgruppen steckt oder so, wo eben so ein Shit passiert, ne, das hat halt einfach nichts zu suchen in diesem Hobby, ne. Ich weiß auch nicht, vielleicht, ich nutze das gar nicht beim Spielleiten, ich möchte das auch eigentlich gar nicht nutzen. Tatsächlich, einmal habe ich es gemacht, da haben wir zusammen gespielt, da haben wir Cyberpunk gespielt, das war mein Fixer Status. Und der hat ja dich und Torges Charakter richtig blöd behandelt, ne? Weil das war halt einfach auch nur mal so ein Experiment für so ein Spiegel. Ne? Weil ihr habt männliche Figuren da gespielt und dann einfach mal guckt, wie würdet ihr darauf reagieren? So, und das war halt auch unangenehm, ne? So, und das glaube ich, da hatten wir dann auch ein cooles Gespräch danach drüber, warum das so war jetzt. Und ich würde das nie so machen. Ne? Und ich finde auch als Satire, wenn dann überhaupt, kann man so eine Sache vielleicht mal kurz irgendwo reinbringen als Satire. Und sogar dann würde ich sagen, das ist grenzwertig und muss echt gut überlegt sein, ob man das nicht einfach anders lösen kann.
Vor allem muss man halt dann auch in einer Gruppe sein, wo klar ist, wo sind die Grenzen und die Bedürfnisse der einzelnen SpielerInnen. Also wenn jetzt irgendwie... Ja. Das Ding ist, wenn jetzt alle cool damit sind zu sagen, okay, diese Machtkonstruktionen, was weiß ich, Sexismus, was auch immer, gibt es in der Form in unserer Welt und wir sind cool damit, dann ist das ja für eure Gruppe vielleicht eine Option. Schwierig wird's, wenn ihr als Gruppe alle nicht marginalisiert seid und sagt, ja, es gibt Marginalisierung. Das ist dann immer sowas, wo man nochmal gucken muss. Aber generell finde ich so, sowas halt, und das wird ja gerade in den neuen Systemen so krass in den Fokus gesetzt und so wichtig, Safety Tools, Safety Tools, Safety Tools. Sprecht über eure Grenzen und sprecht darüber, was ihr gut findet und was ihr nicht gut findet. Und blatant Sexism ist halt was eher nicht so cool ist.
Nee.
Und in Runden nichts zu suchen hat.
Brauchen wir halt nicht, ne? Und ich meine, auch wenn du ein historisches Setting spielst, 1920er oder whatever, ja, klar, da hast du diese Aufschrei mit, jetzt meine Immersion, da war Sexismus und da war das so, ne? Okay, vielleicht Fakt. Das Ding ist aber, wir spielen ja auch hier keine Fakten, wir spielen ja diese Rollenspiele, ne? Wir spielen jetzt Call of Cthulhu, weil wir coole Investigatoren sind, die Welt retten vor den großen Alten. Und wir spielen jetzt hier nicht den, keine Ahnung, 36-jährigen Randy Flynn, der an einer Lungenvergiftung stirbt, weil er in einer Industriehalle arbeitet. So, da machen wir es uns ja auch schön, weißt du? Da nehmen wir uns ja auch das weg. Also da ignorieren wir ja auch realitätsnahe Probleme, die zu dem Zeitpunkt da waren. Ne? Deswegen. Also klar, Leute, ich sage euch nicht, wie ihr Spaß haben solltet. Macht, was ihr wollt. Ist richtig cool, wenn ihr keine Arschlöcher dabei seid. Aber ich sage, ich bin überzeugt davon, man kann sowas in jedem Setting eigentlich wirklich, wirklich doll rauslassen.
Ja, also ich finde halt, Call of Cthulhu ist mega das Beispiel, weil da war ich ja auch selbst Spielleiter, beziehungsweise leite da ja auch. Und ich bin absoluter Knöpfchenzähler. Ich habe dann nachgeguckt, wie haben Feueralarme zu der Zeit funktioniert. Trotzdem muss ich doch den Sexismus aus der Zeit nicht reproduzieren, weil er macht niemandem Spaß. Ich habe keinen Spaß, ein sexistisches Arschloch zu spielen. Und meine weiblichen SpielerInnen und auch zum Glück die männlichen, mit denen ich spiele, haben keinen Spaß dabei, bei Sexismus dabei zu sitzen. Weil es einfach niemandem was bringt. Außer zu sagen, ja, guck mal hier, das ist aber schlimm gewesen damals. Ja, wow. Dann können wir eine Doku auf Arte gucken. Wir spielen mit großen Alten und dann kann auch Rassismus und Sexismus gerne draußen bleiben.
Wir haben andere Probleme. Die Welt geht unter.
Genau, die Welt geht unter. Da brauchen wir nicht das auch noch. Und ich glaube, ich habe die große Hoffnung, dass hier gerade die Rollen mit dem besten Community relativ preaching to the choir ist und dementsprechend irgendwie bei dem ganzen Thema so sagt, ja.
Haben alle schon abgeschaltet, ne? Die haben schon aber ausgedrückt, ja, fühlen wir eh easy hier, ihr 100.000 Euro Patreon und wir kaufen deine Würfel und hey, Reviews bei iTunes, ne? Klar, aber trotzdem.
Sterne bei Spotify auch, gerne.
Ne? Aber ja, keine Ahnung. Irgendwie ist es so eine, ne, das ist so ein Thema, was in meiner Bubble so richtig non-präsent eigentlich ist, weil, keine Ahnung, so, ich habe schon coole Freunde. Ne? Ich habe schon Leute, die irgendwie auch Acht geben auf ihr Umfeld und so, ne? Und sich auch so verhalten, dass sie jetzt nicht irgendwie Leuten versuchen zu schaden oder I don't know. Ne? Aber es ist halt. Es ist halt
manchmal rum und regt sich auf und daher, ich. Wie gesagt, für die meisten von euch war das jetzt wahrscheinlich so, ja, okay, ist irgendwie alles klar. Hat jetzt den Podcast 10 Minuten länger gemacht mit Dingen, die ich eh schon weiß, aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, das immer mal wieder zu betonen, dass sowas halt alt ist und nicht mehr gebraucht wird.
Ja, und ne, einfach nur da nochmal dieser Aufruf, einfach so, ja, keine Ahnung, diese Hobby-Szene, Pen and Paper, die ist da irgendwie verrufen in die Richtung Incel, Neckbeard, Scheiß und whatever, ne? Aber Leute, das sind Altlasten, das brauchen wir nicht. Bei Rollen mit dem Essen kriegt ihr das eh nicht, wenn ihr mich, Torge oder so mal erwischt, wie wir was Blödes sagen, sagt uns das gerne, weil das ist auch ein fortlaufender Prozess. Ne?
Genau.
So, man ist ja nicht von heute auf morgen woke man oder woke person, I don't know.
Das ist ja auch das Ding, ne? Wir sind beide privilegierte Cis-Männer. Wir können nur daran gemessen werden, wie wir in Situationen, wo wir Scheiße machen, und das wird safe passieren und ist auch schon passiert, wie wir damit umgehen. Das ist das, was euch messbar macht. Also auch jetzt vielleicht, wenn ihr hier sitzt und sagt, okay, irgendwie die Hälfte der englischen Begriffe, die Lukas gerade wieder wahllos rumgeworfen hat, habe ich nicht verstanden. Überhaupt kein Problem. Es ist eine Entwicklung und ein schleichender Prozess, den jeder individuell durchmacht. Wichtig ist, bleibt halt accountable und verschließt euch dem Ganzen nicht so. Also wenn es hier jetzt wirklich noch jemanden gab, der sich dem ganzen Thema bisher noch nicht genähert hat, dann ist es deine Chance, jetzt damit anzufangen.
So, genug von politisch mit den Besten. Zum Abschluss noch was Schönes. Nächste Woche ist Torge wieder mit dabei, so wie es ausschaut. Der erzählt uns dann alles über das momentane Level von seinem Kind. Der erzählt uns auch, welche Skillung da gerade angesetzt wurde.
Ich frage mich, was das Dumpstat ist.
Hey, mal schauen. Wie ich Torge kenne, ist es locker nicht Int.
Nee, weiß nicht, Strength, Dex?
Ja,
aber Constitution ist ein schlechter Dumpstat. Also viele machen das ja, aber weiß ich nicht.
Consti-Dumpen ist halt immer, ne, Consti-Dumpen führt immer zu diesem blöden Gespräch mit etwas passiert, die Figur geht down und die Spielerin sagt, aber ich konnte ja gar nichts machen. Nein, konntest du nicht. Du bist Level 12 und hast 9 Hitpoints. So. Sorry.
Ja. Mein schlechtester Skill aktuell ist Charisma, und was echt schlecht ist, wenn du charismatisch spielen willst und dann immer dein Würfelwurf dir sagt, nein, das bist du nicht.
Oh ja, ich finde das auch, ich sehe nicht, Malz, der bei uns mal mitgespielt hat, der ist so richtig gut darin, dumme Charaktere zu spielen, auch lange, und dem auch treu zu bleiben, ne, ohne dass es cringy ist. Ich mache das auch gerne kurzfristig, deswegen, hey, gerne Spielleitung, ich kann dann nämlich Figuren wechseln. es ist so anstrengend, 4 oder 5 Stunden konsequent so einen Toastbrot-IQ wieder zu spiegeln da, ne? Weil du Dumpstat Int hast und du hast gerade so die Punktzahl erreicht, dass du Geräusche machen kannst, die irgendwie als Sprache zählen. Und da ist aber auch wieder das Ding, ne? Das ist ja auch eigentlich wieder voll so diese ganze Trope-Scheiße, die durch diese Stat-Sachen entstanden ist, mit wir bemessen deine Intelligenz in diesem Spiel mit dieser Zahl und weil diese Zahl so ist, kannst du lesen oder weil diese Zahl so ist, kannst du sprechen und jetzt hast du 7 Int und deswegen musst du immer nur so reden wie so ein dummer Oger, ne? Musst du halt nicht, du kannst dich auch ich fand's total schön, dass du dabei warst. Ich glaube, wir haben gerade coolen Shit hier rausgehauen. Und ich finde es schön, dass du so woke bist.
Ich habe die Hoffnung, dass es den Leuten sehr gefallen hat. Irgendwie hatten wir jetzt den Dualismus, was es in der Tabletop-Szene nicht mehr braucht. Und zeitgleich ganz viele neue Sachen, die ihr alle vielleicht brauchen könntet.
Unter anderem unsere Würfel.
Die Würfel, vielleicht auch einfach einen Patreon-Account, falls ihr den noch nicht habt. Und eben diese ganzen tollen Systeme, die wir heute vorgestellt haben. Und also ich habe ja in der Mitte der Folge gesagt, so ja, alles Ende des Jahres mal gezeigt haben. Aber ich würde tatsächlich hier live on Tape, auch wenn es natürlich ein digitales Tape ist, sagen, eins der drei Systeme werde ich im Discord anbieten innerhalb des nächsten Jahres.
Geil, ich bin dabei.
Aber machen wir uns einen schönen Abend.
Halte ich dich fest, ich versuche da mitzuziehen, da haben wir schon mal zwei. Auf jeden Fall, ganz vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir mega, 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 mega Spaß gemacht. Du bist bestimmt auch noch öfter irgendwie hier mal vertreten, einfach weil ich dich so gern habe und ich dich eh immer nerv mit allem.
Ich freue mich einfach immer, wenn ich hier sein darf und über so ein tolles Thema sprechen darf und vor allem auch mit dir und dann auch mit dir und Torge darüber sprechen darf.
Ach, so richtig schön rumnörden, ne?
Ach ja.
Alles so klar. Mögen wir dann, das. Dann dir ganz viel Dank, ihr da draußen, ne? Hände waschen, Maske tragen, kein Arschloch sein, weil das ist richtig blöd, dann mögt ihr euch selber nicht und andere mögen euch auch nicht und das ist halt voll die Lose-Lose-Situation. Und ja, wenn die Sonne scheint, Leute, kauft euch nur Eis, aber beim Eis kaufen Maske tragen und erst abnehmen, wenn ihr das Eis esst, sonst ist auch scheiße. Und ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.